Also ich kann mich erinnern, dass in irgendeiner Folge hast du dann mal die Baker Street, ich kenne jetzt die Nummer nicht, 202 genannt. Gott. Und wie ist die Nummer?
221b.
Und das ist dann so, wie wenn irgendjemand bei Harry Potter sagt, Gleis 8,5.
Oh Gott.
Der Rose.
Nebel über Ehrenfeld, Kutschengeklapper im Frankfurter Westend. Ausnahme der Rose geht wieder um. Es begrüßen Sie Ihre Gastgeber, der inselbegabte Freak, der sich das Hansapilz aus dem F-Loch seiner Geige in den Mund träufeln lässt.
Linus Volkmann.
Und sein treuer Begleiter, der Arzt, dem keine Frau vertraut, weil er viel zu selten praktiziert und ständig nur vom Krieg redet. Felix Scharlau, das bin ich. Heute streicheln wir den bekanntesten Hund der westlichen Welt nach Goofy in Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville.
Der Hund? Die Bestie. Er leuchtet, sehen Sie doch. Er sprüht Funken. Jetzt.
Sir Henry.
Schießen Sie. So schießen Sie doch endlich.
Schönen guten Morgen, Linus.
Ja. Na? Hallo Felix, na, wie sieht's aus? Schön, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ich freue mich riesig.
Hast du wieder zu viel Hansapilz aus deiner Geige getrunken? Ich hoffe, du weißt, was ein F-Loch ist, weil ich habe dich schon so giggeln sehen. Nicht, dass du jetzt wieder an was Falsches denkst.
Ach so, ja, das sind diese typischen Zweideutigkeiten von euch Comedy-AutorInnen. Selbstverständlich. F-Loch, keine Ahnung, ist wahrscheinlich wie F die Note.
Wie die Form eines handgeschriebenen Fs, die beiden Löcher in der Geige, wo der Ton rauskommt.
Das F-Loch. Ja, vielen Dank.
Je länger ich drüber nachdenke, desto unsicherer werde ich. Aber ich glaube wirklich, es heißt F-Loch. Ich habe es nicht nachgeschaut.
Ja, oder Floch, wie wir Multi-Instrumentalisten sagen.
Ja, genau.
Felix, es ist schön, dass wir heute nochmal aufnehmen. Ich klinge so ein bisschen fertig. Lass dich davon nicht irritieren. Das ist einfach mein exaltierter Lebensstil und mir ist es egal. Wir ziehen es durch. Ich freue mich. Ja. Wie geht es dir denn? Du siehst ja glänzend aus.
Mir geht's gut. Ja, wir haben ja Montagmorgen, vielleicht kann man das mal dazu sagen, wenn du hier offenkundig verkatert bist, können die Leute mal zu Hause ein bisschen Mathematik betreiben, was das wohl heißt. Mir geht's ganz gut eigentlich, aber ich habe auch nicht so viel erlebt, deswegen, ich konnte so ein bisschen chillen, das Chillen nach dem Urlaub, aber du kommst ja gerade erst aus dem Urlaub, wie war das denn?
Ja, man sieht's mir vielleicht nicht so an, weil ich so leichenblass bin, aber ich war auf einer Sonneninsel. Felix, Stichwort Wettergarantie. Und was macht man, wenn man draußen sitzt bei den Mülltonnen und den Möwen? Ich habe ins Handy geschaut und habe gesehen, ich bin keine 10 Tage einmal weg, ne, um mich ein bisschen zu reparieren. Und da sehe ich dich schon im Arm von Andreas Fröhlich beim Bobcast. Was zur Hölle ist da denn passiert?
Das ist so wie bei Homer's Night Out, ne? I'm gonna wet my whistle, Filmriss, Filmriss, Filmriss und dann im Hotel mit Andreas Fröhlich. Nein, ich war tatsächlich beim Bobcast eingeladen, kann man auch mal sagen, weil, das sollte man ja vielleicht auch mal transparent machen, Kai Schwind hast du ja auch nicht erst letztes Jahr kennengelernt, als du da in Oslo die Sommerfolge gemacht hast, sondern den kennen wir ja schon ein bisschen länger, ne? Muss man mal sagen. So erst flüchtig, so seit den Nullern, immer mal geschrieben und dann aber auch persönlich getroffen. Deswegen wollte ich gerne den treffen, als der Bobcast in Köln war und dann war ich da bei der Veranstaltung.
Du wurdest eingeladen.
Du kannst es dir nicht vorstellen.
Oh, das ist ja wirklich toll. Aber Andreas Fröhlich durfte trotzdem noch mit auf die Bühne.
Das war dann so, da hieß es dann natürlich so, ja, und jetzt begrüßen wir unseren Stargast, weißt du, ich stehe schon so auf, weißt du, schaue mich schon so um, so peinlich berührt, ja, sorry Leute, ich müsste mal eben durch. Und dann kommt Bastian Pastewka, dachte ich auch so, das war doch nicht abgesprochen. Ach,
der schon wieder, ey. Der verdeckt aber wirklich unseren Weg zum Ruhm.
War aber sehr lustig. Also mit und ohne Bastian Pastewka. Aber tatsächlich saß da neidisch, genau wie befürchtet, mit verschränkten Armen unten und wollte es erst nicht gut finden, natürlich aus Neid und Verletzlichkeit, aber es ist einfach eine gute Show gewesen. Es war wirklich sehr lustig. Hat mir gut gefallen.
Ja, du hast ja angeordnet, dass wir nie auf die Bühne gehen, ne? Uns weiter einfach hungrig zu halten. Also, dass man das sich nicht so erfüllt und dann irgendwann so satt ist und dann werden die Folgen vielleicht schlechter, sondern nein, wir müssen immer so kurz davor sein. Das verstehe ich ja, Prinzip Lustaufschub. Aber wir hatten ja doch schon mal das Gespräch darüber, Ausnahme der Rose auf der Bühne. Wie das so wäre. Und deshalb meine Frage, wie macht man denn einen Hörspiel-Podcast auf der Bühne? Was hat denn der Bobcast gemacht? Haben die einfach eine Kassette eingelegt und dann reingerufen, was ihnen einfiel? Oder wie ging das überhaupt? Also einfach nur mal so vom Ablauf her. Ich gucke mir es ja auch an, möchte ich sagen, weil ich ja so eifersüchtig war, dass ich dich da gesehen habe auf diesen mannigfaltigen Bildern. Ich gehe in Bad Vilbel hin.
Ne? Ach, rennst du jetzt auch hin, willst genau meinen Abend erleben. Das ist so typisch Linus, ne?
Ja, ist so schwierig. Ich glaube nicht, dass ich so lange mit Andreas Fröhlich bonden kann, ohne dass irgendwie vielleicht auch ein Druck oder ein Zwang dahinter ist. Aber ich versuche es natürlich. Also.
Ja, ist klar. Nee, ich will dich aber gar nicht spoilen, weil das ist ja letztlich dann die gleiche Show. Also die machen so Sachen, die witzigerweise wir auch machen würden und auch schon gemacht haben. Die sind zum Beispiel auf die Bühne gekommen und haben erstmal eine Meme-Show gemacht mit Memes zu ihrem Podcast.
Aha.
Und da ist mir eingefallen, das haben wir doch vor 8 Jahren oder so, weißt du noch, da haben wir für jede Stadt, wo wir gelesen haben, haben wir Memes zu dieser Stadt vorbereitet, die wir am Anfang gezeigt haben, um das Eis zu brechen. Und ich kann sagen, sie waren scheinbar so kompliziert, dass es überhaupt nicht ankam.
Da hieß das noch nicht mal Meme.
Doch, das hieß schon so, aber es war vielleicht noch nicht so verbreitet und so anschlussfähig wie heute. Ja, das hat bei uns noch nicht so funktioniert, aber wir hatten das auch drin. Und dann haben sie so Einspieler gehabt natürlich, ganz viele, auch mal so Werbeblöcke, wie du es ja auch liebst, Werbeblöcke mit Europastimmen aus den 80ern eingespielt und so. Ne? War schon so multimedial und halt auch recht unterhaltsam.
Und Felix, hat dich da nicht, wie du immer sagst, in den Fingern gejuckt, so, ach, auch wir vielleicht mal?
Ja, ich habe ja in der Pause war es, glaube ich, habe ich mit dem Sven von der Ferienbande, der 2 Plätze weiter saß, haben wir die Reihen abgezählt. Und die Sitzplätze, weißt du, wie viel es längs und quer sind, um auszurechnen, wie viele Leute da sind und wie viel Umsatz gemacht wurde. Ne? Und ich konnte nicht mehr richtig zählen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich dachte, ja, ich glaube, bei uns kämen so 1/20 der Leute. Und irgendwie dachte ich so, das weiß ich nicht genau, ob das irgendwie, jetzt nicht wegen Geld oder irgendwas, aber ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt auch so haben will, in viel, viel, viel kleiner. Ob ich das ertragen würde psychisch, weiß ich nicht.
Ja, liebe Zuhörenden, macht euch das nicht Lust, falls Ausnahme der Rose einfach mal hier auf dem Economy-Level unterwegs ist. Felix hat keinen Bock drauf, zählt nur die Reihen und ist einfach schon mal enttäuscht.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, herzlich willkommen hier in Bielefeld. Ah, es ist ja viel weniger als beim Bobcast. Ich habe schon keine Lust mehr.
Das habe ich so nicht gesagt. Aber hier Ausnahme der Rose und dann Unterzeile der Tour, der kleine Bobcast, auch in deinem Dorf, ist so ein bisschen, ist egal, wir denken nochmal drüber nach. Aber es war auf jeden Fall, also vielen Dank nochmal, es war wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil ich da irgendwie da die treffen konnte und so weiter und weil ich nett sein will, sondern ich hätte einfach gar nichts gesagt, wenn es mir nicht gefallen hätte. Ich fand es aber wirklich sehr gut und ich fand es danach auch ganz toll und ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann auch zufällig neben Andreas Fröhlich gesessen und habe ihn dann irgendwann angesprochen und habe auch wirklich gesagt so, sorry, ich bin total starstruck. Also ich habe wirklich Probleme gehabt, mit dem zu reden. Jetzt nicht so sehr, weil irgendwie der so ein bekannter Sprecher ist und so weiter, sondern weil halt ich da vorher schon gehört habe, wie er sich mit Leuten unterhält. Und dieses Bob Andrews-Ding hat mich halt total getriggert. Mhm. Also weil ich zudem so eine Verbindung habe, zu Andreas Fröhlich habe ich ja gar keine Verbindung, weil den kenne ich ja nicht. Aber zu dieser Figur habe ich gesagt, das ist halt so, das war halt irgendwie so ein Freund in meiner Kindheit. Und so komisch, weil du das ein Stück weit auch bist. Sagt er natürlich, es ist ja nicht so, als hätte er das noch nie gehört, ne? Sagt er natürlich so, ja, das geht mir natürlich nicht so.
Ja, klar.
Das war, naja.
Der hat bestimmt auch schon mal Ausnahme der Rose hören müssen, dass die sich so mal ein bisschen weiter bringen und kennt deine Stimme dahingehend auch, also.
Nee, er hat recht authentisch machen können, dass er den Podcast nicht kennt. Ah. Aber er würde mich von dem Vorschaubild erkennen, das ihm öfter ausgespielt wird. Also es ist schon in seinem Algorithmus drin. Er ist so kurz davor, mal zu klicken.
Ah, geil. Wie hat er gerochen?
Und ansonsten nach Bier. Nein, keine Ahnung. Ich konnte da nicht mehr riechen.
Ach ja,
ich würde blumig. Nee, das war sehr schön. Ja, also es war auch tatsächlich, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber es hat tatsächlich auch teilweise privaten Charakter gehabt, deswegen, ich möchte jetzt hier auch gar nicht irgendwie über alles erzählen, wir haben wirklich lange geredet, es war super interessant, der ist wirklich noch viel netter, als man eh schon denkt, auch das würde ich nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde, wahnsinnig sympathisch und was mich unglaublich gefreut hat, wirklich als Fan, war, nicht, dass er mir Sachen unterschrieben hat, weil das habe ich alles vergessen mitzunehmen. Ich habe wirklich original gar nichts, außer dieses Foto. Sondern, was ich toll fand, war, dass ich gesagt habe, du, vielleicht willst du nicht drüber reden. Ich würde es aber so gerne mal fragen, weil es mich interessiert. Oh. Wie war das denn, als du diesen Job bekommen hast, Herr der Ringe, die Synchronregie zu machen und Gollum dann auch zu sprechen? Und dann schaut er mich an und war total, also wirklich, nehme ich jetzt so wahr zumindest, war total begeistert. Er hat gesagt, sowas Geiles hätte er noch nie gemacht. Und dann hat er mir erzählt, wie er in diesen Job gekommen ist. Ich glaube, das darf ich zumindest mal anreißen. Da sind sehr viele Zufälle im Spiel und ganz viele Irrwege und also ganz, ganz toll, super interessante Geschichte, wie er das gemacht hat, wie das in Deutschland gemacht wurde, die Synchronregie. Und da hat er bestimmt eine halbe Stunde erzählt und hat sich richtig gefreut, auch nochmal im Nachhinein, weil ihm das so viel Spaß gemacht hat. Und mir hat's wahnsinnig gefallen, weil mich das so interessiert hat. Das fand ich wirklich einen tollen Moment. Und vielleicht ist mir im Nachhinein aufgefallen, vielleicht war es auch für ihn schön, mal nicht über drei Fragezeichen reden zu müssen. Das stelle ich mir dann doch blöd vor, dann vielleicht an so einem Tag, wenn man dann nur drüber redet.
Der Felix hat die richtigen Fragen gestellt. Obwohl Andreas Fröhlich auch in irgendeinem Podcast, habe ich das schon mal gehört, zumindest diese Geschichte, wo es um den Herr der Ringe-Kram ging.
Ah ja.
Also so ein bisschen. Naja, ich denke, er konnte sich jetzt dann bei dir richtig öffnen erstmal. Also.
Auf meiner Couch.
Ja, das ist uns Ausnahme der Rose, der Andreas Fröhlich-Huldigungspodcast, ne?
Ja, und der Kai-Huldigungspodcast, weil das, ja, mit dem wollte ich jetzt nicht zu kurz werden lassen. Das war auch mit dem total nett und ganz toll, immer wieder zu sehen. Super netter Dude. Auch die anderen da, die von der Produktion, die ich auch teilweise kannte, das war wirklich ein ganz toller Abend. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Vielen Dank dafür.
Ja, ich habe auch mal, deshalb habe ich ja gefragt, ich habe auch an Kai Schwind gerochen, damals, als wir unsere Folge gemacht haben. Wir haben ihn ja letztes Jahr in Oslo interviewt. Und der hat wahnsinnig so nach Pheromonen gerochen. Also ich hab wirklich Tage danach nur Sternchen gesehen, also weil ich noch irgendwie so ein bisschen gehypt war, also auch so körperlich auf so einer ganz interessanten Ebene. Also das ist für mich Kai Schwind. Und bei Andreas Fröhlich würde ich auch denken, so blumig herb, also so eine blumig herbe Biernote, das, aber der andere, naja.
Also das Bier, ich weiß nicht mehr, ist ja auch was über die Jacke gelaufen, deswegen ich kann nicht mehr zuordnen, wer es war. Ich weiß wirklich nicht.
Ja, aber du hast ja gesagt, wir machen diesmal eine kurze Folge und ich kann dir sagen, Felix, wir sind erst beim Geplänkel in der
Mist.
Nach 3 Stunden. Wie geht's bei uns weiter?
Ja, ich könnte mal ein bisschen Feedback vorlesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe 2 Sachen, ich versuche es kurz zu machen. Die beziehen sich auf die vorletzte Folge, Nacht in Angst, haben wir da besprochen. Da haben wir, du erinnerst dich vielleicht, auch wenn du am Schluss schon geschlafen hast, wir haben einen KI-Song generiert bekommen, den wir da eingespielt haben. Jetzt habe ich hinterher erfahren, das haben andere Podcasts auch gemacht. Kennst du das Gefühl? Jetzt habe ich gehört, so Fest und Flauschig, die hatten ja auch einen KI-Song, hat mir jemand erzählt. Ich höre halt nicht Fest und Flauschig. Und jetzt denke ich schon wieder, oh Gott, jetzt denken die Leute bestimmt, wir haben den eingespielt, weil wir es bei Fest und Flauschig gehört haben. So peinlich, ne? Nee, wir kommen da selber drauf. Wie alle anderen auch.
Gib's doch einfach zu, Felix. Also du als Böhmermann Ultra, guck mal, ich hab das hier gehört. Das können wir auch mal machen, Liebe.
Im breitesten Sächsisch. Ja, nee, und da wurde auf jeden Fall geschrieben, weil ich habe so ein bisschen spaßeshalber gesagt, so vielleicht soll das der neue Titelsong werden. Da hat hier Luisa aus Berlin geschrieben. Hallo ihr zwei, ganz entsetzt musste ich feststellen, dass ihr erwägt, euren Theme-Song zu ändern. Bitte nicht. Der Song am Anfang und Ende eures Podcasts ist genial. Mein Partner und ich machen regelmäßig ein kleines Dance-Off dazu, wenn die Musik kommt. Es beginnt mit einem leichten Wippen der Schultern und endet in Jazz-Hands und in anderen Moves, die ehrlich gesagt nur bei Travolta gut aussehen. Gute Laune garantiert. Wir würden uns daher natürlich auch um das Herausbringen des Songs als lange Fassung sehr freuen. Beste Grüße aus Berlin, Luisa. Und dann weist sie uns noch hin auf ihre Nostalgie-Hörspielempfehlungen Regina Regenbogen oder Brüder Löwenherz, Rasmus der Landstreicher von Kurt Fethelke, wie wir ihn nennen. Vielen Dank, Luisa. Ich musste erst mal gucken, was Jazzhands sind. Also ich weiß natürlich, wie das aussieht, aber ich kannte den Namen nicht. Ich wusste nicht, dass das so einen Namen hat. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist das hier.
Ah, okay, cool.
Ne, man wedelt, man hat die Arme so oben und wedelt dann nur mit den Handgelenken, dass die so, das sind Jazzhands.
Schön. Also, dass wir einen eigenen Tanz haben, ne, das hat ja auch schon, wie heißt es, Last Ketchup mit der Hip-Hop nach vorne gebracht.
Auf jeden Fall, ja, das könnte uns natürlich dann die Zuschauerzahlen reinspülen. Wenn Luisa zuhört, vielleicht kann sie mit ihrem Partner, weil das sind dann ja schon zwei, vielleicht können die auf dem Alex einen Flashmob machen. Weil es gibt ja in Berlin sicherlich viele Hörer dieses Podcasts, die kommen dann, weiß ich nicht, Dienstag 16 Uhr und dann Ghetto Blaster, den Song rein. Ich habe ihn ihr auch geschickt, also sie hat ihn jetzt in voller Länge, deswegen vielleicht kommen ein paar Leute, vielleicht kriegen wir es über sowas Virales hinten, weißt du?
Aber auf dem Alex, das ist doch viel zu gefährlich. Luisa, bleib da bloß weg.
Na gut. Ansonsten hatte ich in der gleichen Folge Nacht in Angst mich gefreut, dass da der Dialog kommt. Moment, ich muss aus dem Gedächtnis zitieren. Bewegen Sie Ihren fetten Arsch hier rüber, Professorchen oder so ähnlich. Ne? Da habe ich mich so gefreut, dass da Arsch gesagt wird.
Mhm.
Und habe gefragt in die Runde, weiß jemand, ob das nicht vielleicht das erste Mal ist, dass das Wort Arsch bei den drei Fragezeichen auftaucht. Und natürlich haben die Leute geschrieben. Der Sven von rockybeach.com, die wir ja auch schon lobend erwähnt hatten, hat geschrieben, du wolltest wissen, ob Nacht in Angst, Folge 86, das erste Drei-Fragezeichen-Hörspiel ist, in dem das Wort Arsch vorkommt. Die Antwort lautet Jein. In Späte Rache 69 fällt der Satz, verarsch mich doch nicht. Und in Bandes Voodoo 79 heißt es, doch als ich die Demobänder und ein paar Fotos an die Plattenfirma geschickt habe, sind sie regelrecht ausgerastet und haben mich gefragt, ob ich sie verarschen will. Aber der Arsch als Schimpfwort kommt tatsächlich erst in Nacht in Angst. Weitere Fundstellen, setz dich mit deinem fetten Arsch nicht auf die Kutte. In Der Mann ohne Kopf, Folge 106. Oder pass mal auf, du kleiner Pisser, du wirst dich jetzt auf deinen knochigen Arsch setzen und dieses verdammte Programm fertig schreiben. Codename Cobra, Folge 116. Oder neunmal kluges Arschloch, genau so war's. Der finstere Rivale, Folge 117. Also auch in dieser Hinsicht eine Schlüsselfolge, die das Wort Arsch endlich in der Serie Drei Fragezeichen manifestiert hat. Vielen Dank dafür.
Wow, nicht schlecht. Der Mann ohne Kopf, das ist doch die Folge, wo der Sänger von Echt mitspricht, meine ich.
Das ist das mit dem DJ auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es einmal gehört und dann weggelegt.
Das habe ich mir sogar mal ersteigert, weil ich habe irgendwann mal, also ersteigert, also man kann wahrscheinlich die Sachen auch anders besorgen, aber ich habe mir mal versucht, zumindest einen Stock anzulegen von allen drei Fragezeichen und sonstigen Hörspielen, wo MusikerInnen mitmachen. Mhm. Deshalb besitze ich auch das. Ach ja, ja Felix, sehr schön, vielen Dank. Ich habe auch viel Feedback zu dem KI-Song bekommen, dass die Leute auf der einen Seite und diesen Gag natürlich toll finden. Der Song ist witzig, den die KI da gemacht hat und es klingt so ein bisschen wie Bibi und Tina, aber eben mit unseren Parametern. Aber natürlich haben alle zu Recht Angst, ne? Man denkt, die Jobs gehen unter, die Demokratie geht kaputt wegen der KI und man hat natürlich auch Sorge um deinen schönen Song, den du damals komponiert hast, den wir als Titellied haben und keine Sorge. Ne? Wir haben diesen Gimmick gerne mitgenommen, aber ich glaube, es steht nicht wirklich an, dass wir den Song austauschen, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Das klingt jetzt nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Na gut, also ich werde mich mal ein bisschen beschränken beim Feedback und zwar kann ich nur sagen, dass wir jetzt seit neuestem die Möglichkeit euch gegeben haben, uns mit ein paar Euro zu unterstützen hier und über eine PayPal-Adresse, die auch unsere, wo man auch das Feedback hinschickt, Ausnahme der Rose@gmx.de und das sage ich jetzt, um hier unseren Top-Spender zu highlighten. Seiten. Also wir haben einen großen Betrag bekommen. Also
4 Euro.
Im mittleren, höheren, zweistelligen Bereich. Und haben uns riesig gefreut. Und der kommt von Björn Sonnenberg. Ich denke, das kann man sagen. Ne? Ich bin ja nicht Helmut Kohl. Ich kann die Spender hier offenlegen. Oh nein, es sind keine Spender. Keine Ahnung. Und zwar ist es jemand von einer bekannten Band. Also zumindest in unserer Indie-Welt sehr bekannt. Lokas in Love und auch Karpatenhund. Über die haben wir ja auf unserer Extra-Kassette mal gesprochen, weil wir da den Karpatenhund durchgenommen haben. Und meine Lieblingszeile, die geschrieben wurde von Björn Sonnenberg, ist immer noch: Notfalls werde ich für immer warten, notfalls werde ich. Und so weiter. Ja, vielen Dank für diese Top-Spende, Björn Sonnenberg. Der Song war von der Band Karpatenhund, den ich eben angesungen habe.
Ja, vielen Dank. Ich hänge leider immer noch, ich habe gerade nicht zuhören können, aber bei dem Satz, wo du gesagt hast, ich bin ja nicht Helmut Kohl, weil ich mir sofort vorgestellt habe, dann bin ich ja Wolfgang Schäuble. Also tut mir leid für ihn, dass er verstorben ist, aber ich fand es immer ein riesiges Arschloch. Da hing ich jetzt gerade bei der Vorstellung. Ich wäre jetzt hier der Schäuble in dieser Gleichung. Aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Wie kommt das denn jetzt? Also Felix, ich würde gerne aus unserem Podcast Politik rauslassen. Ne? Die Leute sind ja wirklich schon so gepeinigt. Also muss denn hier überall Stellung bezogen werden in dieser grün versifften Podcast-Kultur. Da ist wieder Wolfgang Schäuble ist uns wieder nicht gut genug. Entschuldigt, liebe CDU-HörerInnen.
Da ging es nicht um Politik, der hat mir mal bei Rewe einen Parkplatz weggenommen. Nein, alles gut. Also,
Felix, entschuldige
wer uns
mal
kontaktieren will, wie gesagt, Ausnahme der rose@gmx.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen online, Sterne bei den Podcast-Anbietern und so weiter, dies, das. Aber jetzt gehen wir endlich mal zu Sherlock Holmes. Das ist ja...
Nein, Felix, du musst. Nein, ich muss doch noch auf meine Tour verweisen.
Der Sherlock Holmes, Deutschlands geht im Herbst wieder auf Tour. Linus Volkmar, vielleicht willst du mal was zu deinen Tourdaten sagen. Entschuldigung, ich habe es vergessen.
Genau, Felix, ich muss ja versuchen, mir so ein bisschen die Bühne warm zu halten, bis du endlich sturmreif gebumst bist und Ausnahme der Rose aufführst. Und so lange bin ich solo noch unterwegs. Und ich bin im Herbst wieder auf Tour. Mein Programm heißt Na Bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazin der letzten 30 Jahre. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es ist hilarious und mir würde es sehr helfen, wenn ihr mal schaut, ob irgendwas in eurer Nähe ist oder ob ihr mal eine Karte verschenken wollt im Vorverkauf. Das bringt mir auf jeden Fall viel. Ihr findet meine Tourdaten auf meiner Instagram-Seite. Vielen Dank und freue mich über alle, die ich dann vor Ort abklatschen kann. Danke, Felix, für diesen Space hier.
Gern geschehen. Sherlock Holmes. Eigentlich krass. Ist ja überfällig im Podcast. Jetzt schreiben aber schon wieder die Nerds. Er war doch schon mal bei euch im Podcast. Kannst du dich erinnern? Er war drin als Parodie. Und
Van
zwar
Dusen.
Bei Professor Van Dusen als Gegenspieler von Van Dusen war so eine pervertierte Form von Sherlock Holmes, so ein eitler Fatzke, der es auch nicht so drauf hat. Das ist auch schon wieder, reden wir gleich drüber, total typisch, dass das so eine riesige Figur ist, Sherlock Holmes, dass man den gar nicht mehr normal erzählen kann und will, sondern der ist schon in allen Variationen, Parodien und so auserzählt worden. Aber hier ist er in seiner regulären Form noch nicht aufgetaucht. Deswegen dachte ich, wir machen das mal. Vor allem kam ich drauf, wenn ich ganz ehrlich bin, Linus, beim letzten
Mal.
Du weißt es, ne? Wie hat man in deiner Familie gesagt? Edgar Valachi? Nee.
Ich dachte, Auge um Auge, Zahn um Zahn, weil ich Edgar Wallace oder Wallace als wichtigsten und erfolgreichsten englischen Kriminalschriftsteller geframed habe. Da ist Felix, habe ich schon gesehen, hier hat ins Mikro gebissen und will mir jetzt das Gegenteil beweisen und holt uns jetzt Sherlock Holmes auf den Tisch. Das habe ich jetzt nur davon.
So, jetzt pass mal auf, wie traurig es in Wahrheit ist. Dann habe ich natürlich, genau wie du es schon vermutet hast, mich hingesetzt und recherchiert und dachte, dem drücke ich es rein. Und dann war ich aber nicht in der Lage, weder zu dem einen noch zu dem anderen valide Zahlen zu finden, wie viel da verkauft wurde. Und hatte aber schon 10 Minuten Zeit investiert und dachte, das kann jetzt ja nicht für umsonst gewesen sein. Dann machen wir einfach jetzt Sherlock Holmes nächste Folge. So banal läuft das manchmal hier. Nee, ich dachte tatsächlich auch, dass man dann irgendwie das jetzt mal organisch verbinden kann. Witzigerweise, als ich dann schon in den Vorbereitungen für die Folge war, kam auch ein, ich glaube, es war ein Online-Kommentar, ich habe leider den Namen vergessen, schöne Grüße, der dann schrieb, jetzt habt ihr Edgar Wallace gemacht, jetzt könnt ihr doch auch endlich mal Sherlock Holmes machen. Da dachte ich zu Hause, ja, ich sitze bereits dran. Eigentlich eine logische Einheit und ich finde es auch schön, dass wir es machen. Wer mehr verkauft hat, wissen wir immer noch nicht, wenn es jemand rauskriegen kann, gerne. Ich bin mir aber total sicher, dass es Sherlock Holmes ist.
Ja, ich auch, Edgar Wallace.
Genau. Wer nichts verkauft hat, höchstens 600 Stück, ist Shakespeare. Den Namen könnt ihr direkt wieder vergessen. Ist aber auch kein Krimi-Autor, jetzt vielleicht Romeo und Julia ein bisschen, aber nun denn.
Für mich ist das schon so eine Durststrecke, diese ganzen englischen Krimis. Du weißt doch, dass ich so der Typ Melonenstadt bin. Ich will, dass es irgendwie um mich geht und um Deutschland.
Ja, ja, vergiss es. Obwohl es so ist, dass auch, das kann ich mal kurz zitieren, um das mal wirklich jetzt schon abzuhandeln, auch Deutschland ist Sherlock Holmes Land. Es ist so, es gibt da natürlich ganz viele Seiten und ich habe hier gefunden, Sherlock Holmes Hörspiele werden seit 1947 in Deutschland produziert, damals natürlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und mittlerweile gibt es den Zählungen nach über 500 Inszenierungen. Ich glaube sogar, es sind mehr. Ich glaube, es sind viel mehr, ehrlich gesagt. Ne? Also wer jemals da Interesse dran hatte, sich die Sachen anzuhören, auch die Folge, die wir heute besprechen von Europa, der Hund von Baskerville, die gibt es bei Streamingdiensten. Und wer da Sherlock Holmes, also quasi den Künstler Sherlock Holmes eingibt und eine bestimmte Serie sucht von dieser Sherlock Holmes-Reihe, der dreht durch. Ja. Es ist wirklich, du kriegst da, wenn du das abonniert hast, du kriegst da Push-Meldung. Ja, ich habe wieder 7 neue Sherlock Holmes-Hörspiele online gestellt. Also es gibt die neuen Fälle zum Beispiel, die habe ich tatsächlich gerne gehört. Das sind, wie der Name schon sagt, dann eben neu geschriebene Fälle. Die sind manchmal so ein bisschen gaga, aber teilweise auch recht gut. Dann gibt es die Klassiker neu, dann gibt es die als Hörbuch, dann gibt es das auf Englisch. Es gibt alles 4, 5, 6, 7 Mal plus diese ganzen öffentlich-rechtlichen, die da meistens nicht drin sind. Ein Wahnsinn, wie diese Figur hier seit irgendwie über 100 Jahren die ganze Zeit überall stattfindet. Ja. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum habe ich jetzt diese Folge genommen? Oder fragst du dich das nicht? Ist dir alles egal?
Doch, ich finde es schön, dass du dieses Leid, was ich auch geteilt habe, jetzt hier so paraphrasiert hast, dass ich auch dann versucht habe, noch diese anderen Folgen. Bei Europa kamen ja gar nicht so viele raus. Ich glaube, es waren nur 4 Episoden unter Sherlock Holmes. Und wir haben jetzt die erste gemacht, Der Hund von Baskerville. Die einzige, die über 2 Hörspielseiten auch ging. Die anderen sind so getrennte Fälle, meine ich. Also, ja. Und die habe ich gesucht, die anderen 3, und ich habe das nicht gefunden. Also die konnte von unserer Serie wirklich nur diese eine Folge nachweisen, weil es halt einfach so viel Gerümpel da rumliegt, also von Sherlock Holmes. Also ich konnte Messi-mäßig.
Ja, doch, ich habe es hingekriegt, aber ich bin ja auch bei dieser. Das ist natürlich auch vielleicht einfach eine bessere Welt. Nee, da gibt's die. Ja, ganz genau, du hast es richtig gesagt. Das hier ist im Original auch ein Roman gewesen von Conan Doyle. Das ist auch so ein bisschen, also ich habe das genommen, weil das, glaube ich, so der bekannteste Titel ist. Das hat jeder vermutlich schon mal irgendwie mitbekommen, diese Geschichte. Ich habe die zum Beispiel als Kind gelesen, auch Filme gesehen, schon reichlich dazu. Aber ich habe jetzt erst gelernt, dass auch dieser Roman, der damals rauskam, auch für das ganze Gesamtwerk von Sherlock Holmes sehr wichtig ist, denn das ist der erste Roman, nachdem Conan Doyle keinen Bock mehr hatte auf Sherlock Holmes und ihn hat sterben lassen. Jetzt schreiben schon die Leute, nein, es stimmt gar nicht, der spielt vorher, ja, das ist richtig, aber es ist der erste, der danach entstanden ist. Er hat praktisch eine Geschichte gehabt, er hat diese Sage von diesem Hund gehört und wollte eine Geschichte schreiben und dachte dann irgendwie, ja, das ist aber mit so einem Ermittler dann doch wieder gut. Und dann hat er irgendwie da dieser Zeitschrift, wo er schon den Deal hatte, was zu veröffentlichen, gesagt, ich kann das meinetwegen auch als Sherlock Holmes Geschichte schreiben, dann will ich aber das doppelte Honorar. Und haben die sofort gesagt, ja, weil das halt ein Riesenerfolg war und die Leute sehr enttäuscht waren, als das dann vorbei war. Und die Geschichte ist aber vor dem Tod angesiedelt. Also das eigentliche Comeback hat er dann erst danach geschrieben, als er dann die Arbeit wieder aufgenommen hat, weil dieser Roman so erfolgreich wurde, dass er dachte, okay, wenn es so viel Geld gibt, dann habe ich halt doch wieder ein bisschen Bock. Also das nur so nebenbei, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie der erste Sherlock Holmes Roman oder sowas in der Art. Absolut nicht. Aber der ist ein bisschen inhaltsvoller, deswegen kriegt er, wie du gesagt hast, eine ganze Kassette. Die anderen drei Kassetten sind geteilt. Da sind jeweils zwei Fälle drauf. Und die CD-Re-Releases, die es dann gab, so vor 20 Jahren, das ist ganz lustig. Da kamen nämlich erst nur drei Folgen raus, weil sie von der dritten Folge, glaube ich, das Band nicht mehr gefunden haben. Das ist dann aber später aufgetaucht, dann kam es auch noch als CD raus. Wo ich mich als Laie gefragt habe, hätte man nicht von einer original verpackten Kassette einfach mit dem geilsten Kassettenrekorder der Welt das digitalisieren können? Also ich glaube nicht, wenn man das nochmal schön gemastert hätte, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein wahnsinniger Hörverlust gewesen wäre im Vergleich zu dem etwas dickeren Masterband. Aber keine Ahnung.
Ja, Felix, da sind wahrscheinlich die Standards zu hoch gewesen bei Europa.
Darüber wird noch zu reden sein, ob die Standards hier so hoch waren, aber es kann schon sein. Ich will dennoch für alle, die es nicht kennen oder vielleicht nur den Titel kennen, mal den Klappentext vorlesen, wenn du es mir gestattest. Mhm. Gibt es den unheimlichen Geisterhund wirklich, der an dem Tod von Sir Charles Baskerville schuld sein soll? Wer will Sir Henry, den Erben von Baskerville, ermorden? Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes löst auch diesen Fall und er steht ihm schließlich gegenüber, dem mörderischen Hund von Baskerville. Ja, wie gefällt's dir?
Ja, also ich wünschte, ich hätte jetzt zugehört, aber sorry, ich habe gerade was anderes gesucht. Kannst du nochmal vorlesen?
Nee, spul doch einfach zurück. Hör dir doch mal einfach deinen eigenen Podcast an. Gibt schon einen Klick mehr. Aber ich sag dir, weißt du was, ich paraphrasiere das nochmal, weil ich kann die Geschichte hier auch so ein bisschen nacherzählen. Ne? Dann sind alle drin, wissen alle Bescheid, weil mir ging es auch so, ich habe das wirklich schon, ich wusste nicht, wie es ausgeht, obwohl ich das schon öfter mal gelesen hatte und auch irgendwie einen Film gesehen hatte. Deswegen, das hier hilft vielleicht, wenn ich das ein bisschen ausführlicher mache. Also, der alte Charles Baskerville, der wohnt neben einem Moor und ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Und dann stirbt er an einem Infarkt, glaube ich, direkt an seinem Anwesen. Sein Freund Dr. Mortimer, ein Arzt, wie der Name schon sagt, findet in der Nähe der Leiche Fußspuren eines riesigen Hundes und verständigt Holmes. Er ist in Sorge, dass der Baskerville-Erbe Henry Baskerville, der aus dem Ausland anreist und zum Baskerville-Anwesen möchte, das nächste Opfer des sagenumwobenen Hundes sein könnte. Holmes schickt Watson dorthin. Er hätte keine Zeit, schleicht aber in Wahrheit selbst heimlich durchs Moor und ermittelt im Hintergrund. Also wir erleben ihn hier praktisch die halbe Folge gar nicht, Sherlock Holmes. Verdächtig sind vor Ort ein bunter Strauß adligen Inventar, allen voran der Butler, der in Wahrheit nur einem entflohenen Sträfling, nämlich dem Bruder seiner Frau, hilft, der sich im Moor versteckt hält. Jener wird vom Hund verspeist, weil er die alten Kleider von Baskerville auftrug, auf die der Hund dummerweise abgerichtet war. Täter ist in Wahrheit ein weiterer, bisher unbekannter Erbe, der scharf auf das Geld ist, nämlich der Naturforscher Jack Stapleton, der den abgerichteten und mit unheimlicher Phosphorfarbe angemalten Hund auf die Leute hetzt. Am Ende ertrinkt er, also Stapleton, nicht der Hund, im Moor, obwohl er sich darin besser auskennt als jeder andere. Der Hund wird erschossen. Ende.
Ja, Felix, sag mal, hast du einen noch viel längeren Klappentext geschrieben?
Schön, was?
Ja, sehr gut. Also jetzt sind wir, denke ich, da alle ganz gut drin. Das hätte ich mir mal vorher durchlesen können, dann hätte ich nicht so aufpassen müssen.
Grundsätzlich, Linus, Sherlock Holmes, ich weiß, du hast ja auch eben schon angedeutet, so ein bisschen diese Krimi-Welten oder bist so ein bisschen, aber beziehungsweise vielleicht ist es anders. Ich glaube, wenn es mir gefällt, dann möchtest du erstmal Opposition ergreifen. Vielleicht ist es das einfach nur. Aber ich will es nicht zu sehr psychologisieren. Sag doch mal, wie findest du Sherlock Holmes? Wie stehst du zu diesem ganzen Phänomen?
Also mir vorzuwerfen, ich wäre einfach nur ein rachsüchtiger Gnom. Das ist ja nicht mehr psychologisieren, das ist Mobbing, Felix.
Ja.
Also ich finde viele Sachen, die dir gefallen, auch gut. Also mir fallen jetzt gerade gar keine ein, aber ich denke, da gibt es Überschneidungen.
Dito.
es ist tatsächlich so, dass ich dieses Sherlock-Holmes-Ding nicht so mitgenommen habe. Und mir waren die Bücher immer gefühlt dann schon zu weit weg, die Filme gefühlt zu schwarz-weiß und so. Ich habe mich da nicht so angesprochen gefühlt und hatte deshalb auch auf diesen ganzen Kontext gar keinen Zugriff. Also ich kann mich erinnern, dass in irgendeiner Folge hast du dann mal so die Baker Street, ich kenne jetzt die Nummer nicht, 202 genannt. Gott. Und wie ist die Nummer?
221b.
221b gesagt, und das ist dann so, wie wenn irgendjemand bei Harry Potter sagt, Gleis 8,5 und so, man die Leute gucken dann und denken so, man muss raffen, worum es geht. Und ich hatte es überhaupt nicht verstanden, habe dann erst wirklich so Monate später kapiert, ach so, deshalb hat Felix so geguckt, bei diesem komischen Straßennamen. Also da gehört ja viel dazu. Ich finde es ja eigentlich ganz schön, wenn man weiß, dass es so ein popkultureller Rahmen ist, in dem man sich eben auch auf den man sich so beziehen kann. Aber ich kannte mich da nicht so gut aus und hatte jetzt so etwas, jetzt das Glück, um überhaupt etwas reingekommen zu sein, dass ich die Sherlock heißen, die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, die habe ich geschaut und bin dadurch dann auch so, erstmal habe ich natürlich die Parameter jetzt so kennengelernt, weiß jetzt, worum es immer wieder geht. Die werden da ja auch, ja, zitiert ist vielleicht nicht das Richtige, die werden da irgendwie benutzt, um irgendwie das nochmal weiterzudrehen, aber man erkennt sie dann halt auch. Also deshalb kann ich dir da jetzt auch ein guter Spiegel sein. Ich bin richtig Sherlock Holmes affin geworden über die Jahre.
Sehr gut. Was du vielleicht noch nicht so durchdrungen hast, wenn du das nicht so in- und auswendig kennst, ist die Tatsache, die du auch eben schon interessanterweise angesprochen hast, zum Beispiel mit der Hausnummer. Das ist ein Teil des großen, großen Erfolgs bei Conan Doyle, dass er so clever war und das so realistisch angelegt hat. Also es gibt ja eine Haltestelle, Baker Street, und es gibt auch diese Adresse. Also ich stand da auch schon mal davor, weil ich wie jeder andere Trottel da halt hingegangen bin. Ne? Mhm. Da ist, keine Ahnung, da ist irgendwie so ein Giftshop unten drin und kannst Fotos machen. Aber das ist Teil auch dieses riesigen Erfolges damals gewesen. Die Leute sind wirklich ausgerastet, als dann Conan Doyle gesagt hat, er macht das nicht weiter, weil die das so geil fanden, dass das so realistisch ist. Es spielt in der Jetztzeit, in der damaligen, und spielt mit realen Orten und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass es diese Figur gegeben hat. Das ist, glaube ich, heute kommt einem das recht normal vor. Ich vermute, das war literarisch damals ein ziemlicher Kniff, das so anzulegen. Und ich glaube, es trägt auch dazu bei, dass man diesen Geist da heute noch spüren kann, dass das eine Marke ist, die so erhalten geblieben ist. Sherlock fand ich auch total toll. Ich glaube, es ist nicht so gut gealtert. Ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht mehr so gerne angucken. Und ich fand ultra beschissen bei Sherlock dann diesen Fall, wo, ich weiß gar nicht mehr, was ist der Rahmen, irgendwer träumt oder liegt im Koma oder so, wo es dann doch wieder im 19. Jahrhundert spielt. Hast du den gesehen, den einen Teil?
Da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, nee.
Dann sind die quasi doch wieder in der Zeit von Sherlock Holmes, wo ich denke, so jetzt habe ich die Schnauze voll. Also es war erstmal ein total blöder Film und das fand ich so lame, dass man dann sagt so, hey, wir haben jetzt so eine Huspe hier uns aufgebaut, weil wir so geil das in die moderne Zeit übersetzen konnten. Das ist ja der Trick bei Sherlock, also wer es nicht kennt, dass das in der Jetztzeit spielt, ne, mit Handys und sonst was. Ne? Und die wohnen da zusammen und es ging dann wieder zurück auf jeden Fall und das hat mir gar nicht gefallen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe früher so Kinderbücher gelesen und auch eine 80er-Jahre-Fernsehserie wahnsinnig gerne geguckt. Da durfte ich sonntags dann vor der Schule länger aufbleiben, das zu gucken. Die hieß, glaube ich, auch einfach nur Sherlock Holmes und im Englischen The Adventures of Sherlock Holmes. Das fand ich total gruselig, weil das auch sehr, das war so ein riesiges Kostümfest, also lange bevor quasi diese ganzen Netflix-Serien kamen, und das war so wahnsinnig realistisch. Das war so aufwendig gemacht und jetzt aber nicht so theatermäßig, sondern richtig da Kutschen und Landschaft, und da war der Sherlock Holmes so sehr introvertiert und so schlecht gelaunt, und es hat so einen Grusel gehabt. Das hat mich ziemlich gekriegt, aber ich denke, es ist auch schlecht gealtert. Aber du kannst praktisch, wie bei den Hörspielen, es gibt 100.000 Verfilmungen, schwarz-weiß, wie du gesagt hast. Man kennt irgendwie auch alle Fälle. Ich glaube, es gibt irgendwie nur 56 Geschichten und 4 Romane oder sowas. Ich vermute, ich kenne die alle.
Ja, was ich auch auf jeden Fall gesehen habe mit Schrecken, ist Robert Downey Jr. und Jude Law. Das war ja auch so zur selben Zeit, also Sherlock mit Benedict Cumberbatch, das kam so 2010 raus, wo er dieser totale Übermensch ist, also der wirklich sehr schwer ist, es dem zu folgen. Also da wird diese Fiktion von Sherlock Holmes so richtig auf die Spitze getrieben bei Benedict Cumberbatch. Und dann gab es eben noch so eine Filmreihe. Es gab zwei Filme mit Robert Downey Jr. und Jude Law als Dr. Watson. Und da war halt so die Idee, man macht so einen riesigen, so einen Actionknaller daraus. Mhm. Also so eine Verdynamitisierung von Sherlock Holmes. Also wo sie wirklich so aus dem Fenster fliegen die ganze Zeit und so. Also das ist richtig dumm. Da wird also das ganze Prinzip Sherlock Holmes wird so nivelliert auf so Knall, Peng, Bumm. Und also fand ich wirklich, weil ich fand ich zum Abgewöhnen, wie du immer sagen würdest. Und da habe ich gesehen, da ist jetzt ein dritter Teil, ist jetzt zumindest im Gespräch. Also mal wieder typisch Hollywood.
Ja, habe ich neulich erst einen gesehen. Es war ziemlich hysterisch und ja, auch, das sind ja neue Geschichten dann auch. Es war auch nicht so gut, ne? Also bei Sherlock fand ich interessant, die haben ja quasi alte Geschichten ausgehöhlt. Die hatten ja also klassische Titel. Teilweise hat es dann gar nichts damit zu tun gehabt, aber da gab es auch den Hund von Baskerville, aber halt ganz anders erzählt, mit einem ganz anderen Ende auch. Das war schon reizvoll, fand ich so, ja. Es gibt generell, wir hatten es vorhin schon bei dieser Van Dusen-Parodie, es gibt halt alles. Es gibt den, ich sag mal, onkeligen Sherlock Holmes, der so irgendwie, oh, Watson, ne, schönen guten Morgen, ja, schön, ne, der so höflich ist, also gar nicht so geistreich entrückt wirkt, sondern so ein ganz normaler Gentleman. Das ist auch der, dem wir hier begegnen, würde ich behaupten. Und dann gab es relativ schnell dann die Übersetzung in das Drogenwrack, also der Geisteskranke mit den blutunterlaufenden Augen, der dann Geige spielt, nachts auf Kokain und so. Und dann eben auch das spielt dabei bei diesem Film mit Robert Downey Jr. auch ein bisschen rein, so diesen Comedy-Relief dann halt, so dieses Parodistische. Mhm. Und da, ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile so wirklich alles auserzählt. Oder hast du noch eine Idee, wie man Sherlock Holmes irgendwie neu machen kann?
Nee, man müsse ihn so ein bisschen so verbeamten, ein bisschen zum Spießer vielleicht machen. Also so wie Der Alte mit Siegfried Lowitz, das war so eine Krimiserie im ZDF. Ne, aus den 80ern. Also man muss ihn einfach so, denke ich, man müsste ihn so runterbrechen, weil er jetzt eben so weit gedreht wurde, dass du vielleicht auch so ähnlich wie bei James Bond, wo dann bei Pierce Brosnan, da war dann James Bond eben bei der Comicfigur angekommen und alles war halt nur noch so total witzig und Comic Relief und dreimal in sich gebrochen und dann gab es ja die Fortsetzung mit Daniel Craig, wo so ganz düster naturalistisch wurde und das könnte ich mir noch vorstellen, dass man das auf jeden Fall wieder runternimmt, diese vielen Ausformungen, die man ihm da jetzt gegeben hat, sondern das so ein bisschen irgendwie erdet auf so einem Realismus. Ja. Keine Ahnung, ob das dann wirklich so spannend wäre, aber ich würde jetzt nichts nochmal draufsetzen, also, weil ich glaube, das ist echt passiert.
So oder so, es wird geschehen. In 2-3 Jahren merkt wieder jemand, da ist es wieder ruhig geworden, können wir nochmal machen. Irgendwer wird es machen. Ich dachte noch irgendwie, ob man Sherlock Holmes aber mit Tieren nacherzählt, so als Zeichentrickfilm. Und dann dachte ich so, selbst das kommt mir bekannt vor. Irgendwie so Sherlock Holmes als Hund kommt mir total bekannt vor. Ich glaube, das gibt's schon. Also wer das kennen sollte, schickt mir das mal irgendwie, vielleicht habe ich das mal gesehen.
Das also kann ich mir vorstellen.
Ja.
Entschuldige, aber du bist ja auch Comedy-Autor, ne, bei einem bekannten öffentlich-rechtlichen Sender. Ne, wir wollen keine Namen nennen, aber da ist doch bestimmt auch viel in der Schublade. So Sherlock Holmes mit Madeline Schneider und wie heißt er? Ralf Schmitz als Dr. Ja. Watson. Das könnte ich mir vorstellen. Habt ihr vielleicht noch in petto?
Ja, ich kann mal fragen bei meinen Chefs vom Saarländischen Rundfunk, also wen man da noch hat. Im Bereich Kabarett. Genau, das ist doch. Und dann so auf Deutsch. Oder halt so, Sherlock Holmes mit Stromberg gekreuzt. So total faul, weißt du, da stapeln sich die nicht, also nicht so wie in echt. Er sitzt da, ich hab wieder nichts zu tun, ist so schlecht gelaunt, weil keine geilen Jobs reinkommen. Sonst stapeln sich so die Mysterien bei ihm, die Briefe. Und er so, ja, also da müsste mal jemand jetzt, ich weiß nicht, also ich hab da jetzt nichts, also ich muss auch gehen jetzt.
Na, das ist doch schon genial. Man merkt, dass du einer der führenden Comedy-AutorInnen bist. Also wenn du so schnell da jetzt hier so einen Pitch hast, finde ich, klingt echt gut.
Ja, das ist, ja, erklärt auch, warum bei uns mehrere tausend Leute kommen zu den Live-Veranstaltungen. Ja, genau. Aber ich glaube, jeder hat da mal irgendwas gesehen und kennt irgendwas. Und jetzt haben wir eben diese Erzählung hier. Gucken wir doch mal rein, würde ich sagen, oder?
solche Geschichte. Sind Sie abergläubisch?
Sie zweifeln am Wahrheitsgehalt der Geschichte? Dann haben Sie noch nicht vom Tod von Sir Charles Baskerville gehört.
Doch, ich erinnere mich.
Sir Charles wurde von einem Diener Barrymore um Mitternacht am äußersten Ende der Eibenallee des Schlosses tot aufgefunden. Die Fußspuren beweisen, dass er eine ganze Weile an der Gartenpforte gestanden hat, dann aber vor irgendetwas geflohen ist, bis sein geschwächtes Herz nachgegeben hat und er tot zusammengebrochen ist.
Die Europa-Reihe. Wir haben da ja viele zeitliche Koinzidenzen und inhaltliche Koinzidenzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in meinem Kopf Lieder verwechsel, aber du stimmst mir doch zu, dass das das gleiche Titellied ist wie bei Edgar Wallace, oder bin ich blöd?
Absolut. Ich war so underwhelmed, als ich das dann gehört habe, weil ich kannte diese Sherlock-Holmes-Reihe bei Europa nicht. Und du weißt ja, dass ich diesem Label hündisch ergeben war. Ne? Der Hund von Baskerville, das ist dagegen noch ein aufrechter Typ. Und dann kannte ich das nicht. Und war aber, Felix, ich bin wirklich an einem Scheideweg. Also für mich ist so ein Schlüsselerlebnis jetzt die letzte Folge gewesen mit Edgar Wallace. Da gibt es ja zwei Versionen. Es gibt einmal diese von Europa, die haben das vertont und zur selben Zeit das Label Maritim. Und ich hatte eben irgendwie das vorgestellt und wir haben zwar beide Serien gestreift, aber es ging eigentlich um diese Europa-Version. Und ich habe jetzt tatsächlich im Urlaub zum ersten Mal, weil es mir so gut gefallen hat, dieses andere Label Maritim, das hat auch Edgar Wallace eben vertont. Da ist dann teilweise eben Manfred Krug dabei und so. Mhm. Und es ist wirklich schön und es ist so liebevoll und es ist auch akustisch so gut gemacht. Also das andere jetzt so, wo ich das tatsächlich mal nochmal mehr im Vergleich gehört habe, fällt wahnsinnig ab. Und ich habe ja Europa immer geliebt, weil ich dachte, naja, es geht nicht anders. Es ist halt einfach, irgendwann ist es halt irgendwie Trash. Du musst so eine Geschichte komprimieren und jemand klappert mal mit der Büchse und das ist dann die Story. Und jetzt habe ich aber gehört, dass genau dasselbe hat ein anderes Label gemacht und es ist gut. Und deshalb bin ich so ein bisschen auf so einem Anti-Europa-Trip, ne? Wie die AfD. Also und irgendwie, dann höre ich diesen anderen, ja, das ist diese neue Folge, ne? Sherlock hat dann auch Europa vertont und es sind schon wieder, es geht los mit der Musik von einem anderen Krimi-Hörspiel. Also ich finde es so lieblos. Das ist, wie du sagen würdest, Fast Food für die Ohren.
Ja, das habe ich schon oft gesagt. Ja, ich kannte die, ich habe auch, das sage ich wirklich oft, auch jetzt wieder Bauklötze gestaunt, weil ich kannte die, habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, ich kannte die Kassetten gar nicht. Ich kenne die vom Sehen. Ich habe auch erst jetzt kapiert, wie viel es da gibt. Diese vier nämlich, scheinbar war es nicht so erfolgreich. Und da habe ich mich auch gewundert, dass die Musik, auch die Zwischenmusiken natürlich, klar, die sind aus der Zeit und so, aber es ähnelt sich doch sehr stark, muss man sagen. Ansonsten, was total wichtig ist und zentral, das wissen vielleicht manche nicht, die jetzt eher so wie du dann vielleicht das Label Europa viel gehört haben und vielleicht darüber hinaus nicht so viel. Wir haben hier bekanntermaßen Peter Passetti als Erzähler. Wir kennen ihn von den drei Fragezeichen als Hitchcock und Erzähler oder auch als Skeletor zum Beispiel. Ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Was vielleicht manche nicht wissen, ist, dass der hier nicht zum ersten Mal Sherlock Holmes spricht, sondern dass das hier sehr kalkuliert offenbar der Versuch war, wir machen jetzt mal eine bekannte Marke mit Sherlock Holmes und wir inszenieren sie so, wie sie schon mal inszeniert wurde. Denn Peter Passetti hat seit den, ich glaube, 50ern sogar schon, Ende 50er bis mindestens Mitte der 60er für den, ich glaube, vornehmlich Bayerischen Rundfunk Sherlock Holmes gesprochen in Hörspielen. Und kommt hier quasi zurück, also hat ein Comeback als Sherlock Holmes, vermutlich, weil man ihn auf der Payroll eh schon hatte. Klar, ist ein toller Sprecher, toller Erzähler, der hat Vakanzen, mit dem kann man was machen, aber vermutlich auch, weil man halt wusste, okay, der kann auch die Rolle gut. So. Und vielleicht dachte man sich sogar, das kann ich jetzt am wenigsten einschätzen, manche Kinder kennen das vielleicht aus dem Radio und finden den gut, weil das, glaube ich, schon auch erfolgreich war, aber halt eher so 10 Jahre vorher. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Leute kriegen, die das jetzt auch haben wollen. Weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht ganz einschätzen. So, ne? Aber er spricht sie halt noch mal. Das finde ich so ein bisschen lame. Also nur vorweg, wer Bock hat, sich das mal anzuhören, wie das da vorklang beim Bayerischen Rundfunk, der kann zurzeit auch in der Audiothek ein paar Hörspiele finden, wo Peter Passetti eben den Sherlock Holmes spricht. Und die sind auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, handwerklich deutlich besser gemacht. Tatsächlich. Ne? Aber was macht das mit dir? Also ich meine, Passetti, ich vermute, der hat den Hund von Baskerville damals auch schon gesprochen und wird dann nochmal angefragt. Also klar kann man sagen, hier dauert einen halben Nachmittag. gib mir den Koffer, Wolfgang, und ich zieh's durch. Man kann aber natürlich auch sagen, so, boah, ich habe jetzt vielleicht echt keinen Bock drauf. Also wie geht dir das so im Leben, wenn man sich so wiederholen muss im Job? Macht das was mit dir oder?
Spannendes Thema eigentlich. Also ich arbeite ja, Felix, sehr seriell. Ich bin ja Redakteur in einem Musikmagazin, einem Monatsmagazin und betreue eine Strecke. Und das ist ja irgendwas, was sehr seriell ist eben und was sich wiederholt. Also du füllst immer wieder dieselben Gefäße mit eben anderen Themen. Und man könnte schon denken, dass das dann negativ behaftet ist. Vor allem, weil ja auch ich, du weißt es vielleicht, ich habe ja, bevor ich jetzt bei diesem Magazin bin, war ich ja mit dir bei dem Intro und habe genau dasselbe gemacht. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil es so redundant war und habe gekündigt und habe mich dann mit allen in der Branche auch ziemlich überworfen. Also ich habe dann, war dann so mein eigener freier Radikaler, habe eigentlich alle Bands immer nur noch beleidigt, die mir die ganze Zeit, die man die ganze Zeit so ein bisschen pampern musste, wie du sagen würdest. Und dann kam out of the blue die Möglichkeit, nochmal eben wieder so eine Strecke zu betreuen. Und ich fand es tatsächlich richtig toll. Also, weil ich hatte nicht mehr so diese Sorge, ja, kann ich das? Weil ich wusste ja, ich kann es. Und es hat sich einfach so organisch dann angefühlt. Aber ich konnte es anders machen als bisher. Also ich mache jetzt denselben Job wie früher. Also genau wie Peter Passetti, so musst du mich sehen. Aber dadurch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das nochmal zu machen, habe ich auch die Möglichkeit, es besser zu machen. Also zumindest so eine gewisse Distanz reinzuziehen, gar nicht mal so inhaltlich. Ne? Inhaltlich habe ich immer versucht, das Geilste abzuliefern, aber mein Verhältnis zur Arbeit hat sich so ein bisschen wandeln können und ich habe das Gefühl, es ist ein Geschenk, das nochmal machen zu dürfen in Grün. Und genauso war es wahrscheinlich auch für Peter Passetti.
Ja, wenn er soweit gedacht hat, ja.
Keine Ahnung, sein. Wie ist es für dich? Du machst ja jeden Tag was anderes.
Nee, ich habe auch einen sehr seriellen Job. Also das eine, was ich mache, ist sehr seriell. Das wiederholt sich täglich sogar. Also dieser Monatsrhythmus, da sind die Wochen dann ja mal gleich. Ja, es ist noch ein bisschen ruhiger, dann steigert es sich und so. Das kenne ich auch noch. Und jetzt ist das quasi täglich. Also der Schreibtisch ist morgens leer, ist abends leer. Das ist schwierig. Also es gibt ja viele Jobs, die so funktionieren, mit so kleinen Arbeitseinheiten, die sich aber strukturell ähneln. Ich dachte auch bei sowas hier dann dran, wenn man so auf der Bühne ist und irgendwas macht, so zum Beispiel, weil, keine Ahnung, die Leute, die so ein Kabarett- oder Comedy-Programm haben, ne? Das heißt ja nicht umsonst Programm, weil die damit dann auf Tour gehen und jedem ist klar, das ist jeden Abend das Gleiche. Das ist ja auch beim Bobcast so, die besprechen ja auch nicht immer jeden Abend eine andere Folge, sondern die machen das dann mehr oder weniger gleich vermutlich mit so, ne? Aber, und das haben wir ja auch schon mal im Kleinen gemacht und dann kam ich mir so schäbig vor, wenn ich den gleichen Witz, der so spontan sein sollte, am nächsten Abend nochmal gemacht habe, obwohl ich ja wusste, außer mir merkt das ja niemand. Da habe ich gemerkt, wie wenig ich für diese Welt gemacht bin, weil genau das ist ja der Job auch zum Beispiel von einem Comedian oder so, ne, dass er es so aussehen lässt, als wäre es spontan. Ne, das ist auch völlig klar die Konvention, der macht hier das Gleiche wie gestern in Bielefeld, ja. Das ist so, aber trotzdem fühlt es sich so seltsam an, wenn man es macht, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Ja klar, also ich fühle mich dann auch immer ertappt, wenn ich jetzt da so meine Bühnenshows bewerbe und dann schreibt dann jemand, ach so, jetzt trittst du hier in einem Ort auf, der auch in der Nähe ist, kann ich nochmal kommen oder machst du das Gleiche? Und dann so, oh Gott, ja natürlich, also es wäre dann auch unangenehm. Bei mir war es sogar so, dass ich ganz am Anfang bei diesen, wenn ich dann mal mehrere Shows gemacht habe, dass ich immer eine andere Klamotte eingepackt habe. Ich habe dann einen riesigen Koffer geschleppt, weil ich jeden Abend anders aussehen wollte auf der Bühne, um eben genau was du sagst, dass man sich dann nicht so selber ertappt fühlt, dass das jetzt ein Job ist oder dass das irgendwie sich wiederholt. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Also ich trage jetzt immer dasselbe auf der Bühne als jetzt auch schon wie Michael Mittermeier oder Danger Dan. Denke ich, die Leute sollen mich wiedererkennen. Ich trage immer so einen Jeansanzug und eine Goldkette. Und das ist, also ich habe mich so ein bisschen da eingefunden in diesen Aspekt.
Ja, der steht da nur noch oben gelangweilt mit so Karten im Halbdunkel und dann so Slide 4. Slide 4 habe ich gesagt. So, hier, da steht ja alles. Könnt ihr selber lesen. Ja. Ja, Fun Fact, ich glaube, man kann schon mal vorwegnehmen, der Linus hat sich für die nächste Folge etwas ausgesucht, wo wir das Gleiche erleben werden. Oder darf er doch zumindest mal andeuten, dass wir da ein ziemliches Déjà-vu kriegen werden in der nächsten Folge. Du hast uns genau in die Situation gebracht, in der Peter Passetti hier steckt.
Die ist total wichtig. Deshalb sage ich schon mal den Teaser auf die nächste Folge. Der Ausnahme der Rose-Komplex wird sich euch eröffnen.
Ja, das wird so eine Konfrontationstherapie für uns beide.
Das wird geht's geil. Wirklich,
da muss inhaltlich gar nichts rüberkommen. Es geht nur darum, dass es mir und Linus besser geht. Eieiei. Naja. Aber lass mal hier weitermachen. Das Hörspiel beginnt mit dem Erzähler, der also relativ typisch, ja, auch in den Büchern letztlich, der Sprecher von Dr. Watson ist. Denn es ist ja er, der diese Geschichten von Sherlock Holmes aufschreibt. Wir hören mal kurz die Stimme.
Ein großer, dünner Mann kam die Treppe zu der Wohnung in der Baker Street 221b herauf, die mein Freund Sherlock Holmes und ich, Dr. Watson, gemeinsam bewohnten.
Genau, Joachim Wichmann haben wir da gerade gehört. Und was mich so ein bisschen verwirrt hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, dann gibt es diese erste Szene, da kommt dann eben dieser Doktor, der die Fußspuren von dem Hund gefunden hat und dann eben mit Sherlock Holmes darüber reden will. Und Dr. Watson ist in der Szene drin, man hört ihn aber gar nicht. Weil der gar nicht, der sagt nicht mal so, sondern der ist erst gar nicht präsent. Es ist nur Sherlock Holmes und dieser Typ. Und dann denkt man so, hey, ist das jetzt quasi das Dr. Watson? Das wäre auch so ein komischer Kniff. Dr. Watson taucht als Figur gar nicht auf. Quasi. Wird nur so angesprochen, aber reagiert nicht, dachte ich erst. Aber irgendwann kommt er ganz normal. Fandest du es nicht auch seltsam?
Ja, also ich denke, das Hörspiel hat natürlich damit zu tun, dass es sehr viele Figuren hat. Also das ist relativ, also wenn man eben so drei Fragezeichen und TKKG kennt, dann ist es etwas überschaubarer, mit wem die konfrontiert werden. Und hier sind es sehr viele Leute und ich denke, die wollten das Exposé so Stück für Stück machen, dass man eben erstmal diese Figur hat, die Story vorantreibt, dann begegnet die Sherlock Holmes und dann kommt erst der andere dazu. Also so würde ich sagen. Also ich war ganz froh, weil ich natürlich am Anfang ist man so überfordert auch von dieser Komplexität erstmal des Inventars, des Figureninventars und deshalb fand ich es ganz gut, dass die erstmal nur zu zweit geredet haben, unter zwei. Mhm. Ja, aber natürlich eine relevante Anmerkung. Dr. Watson ist ja im Endeffekt, repräsentiert ja am meisten den Hörenden, die Hörenden, weil Sherlock Holmes den Fall löst und die ganze Sache so im Griff hat und wir sind nah dran als eben sein Handlanger, der die Sache aber nicht wirklich überblickt. Das ist ja so der Horizont, den man hat und der auch die Geschichte prägt, die ja dann von Dr. Watson erzählt wird, größtenteils oder über seine Figur. Deshalb ist sie sehr prototypisch da. Also wir wissen, was Dr. Watson weiß, aber das ist natürlich nicht der Fall. Also es ist nicht die Lösung.
Ja, wie es Sir Arthur Conan Doyle ihn auch genannt hat, den Klößchen von Sherlock Holmes. Ne? Ist die gleiche Funktion. Auch Peter und Bob sind ja auch, haben ja auch diese Funktion. So, was macht er denn jetzt wieder, Zweiter? So, ne? Ja, das ist klassisch, auf jeden Fall. Ja, und dann ist ja Sherlock Holmes, ich habe schon angedeutet, ist ja dann weg. Ist natürlich auch so ein bisschen, wenn ich da jetzt Klient wäre, so, oh, das ist ein richtig, richtig krasser Fall, den sie da haben. Boah, ist das interessant. Ja, also Watson geht mit, ich habe keine Zeit. Also nicht mal so, ich habe das und das und so. Nee, ich bin verhindert. Das macht der. Da würde ich auch denken, so, boah, Arschloch. Aber es ist ja nur eine Finte. Es ist eine Finte, damit Sherlock Holmes im Hintergrund arbeiten kann. Aber dadurch leider ist er nicht so präsent, ne? Am Anfang und am Schluss und dazwischen halt nicht. Fand ich ein bisschen schade.
Das stimmt. Ich fand es natürlich, ich kannte den Fall nicht und habe dann gestaunt. Tatsächlich, für mich war es so ein interessantes Reveal, dass plötzlich im Moor dieser sehr greise Sherlock Holmes, also die Stimme von Peter Passetti, finde ich, klingt sehr alt, dann plötzlich hinter einem Strauch vorkommt oder aus einer Nebelschwade. Da habe ich, wie alle anderen im Theater, was gedacht? Genial.
Er hat gelogen. Er hat gar nichts in London zu tun.
Er läuft die ganze Zeit da in dem Moor. Wo hat er denn übernachtet?
Ja, das ist der Mann, der...
Schlafsack.
Nein, das ist der Mann der tausend Verkleidungen. Der kann sich auch als Gebüsch verkleiden, weißt du? Ja, ich weiß es nicht. Naja, aber wie hast du ihn denn so, wenn er mal anwesend war in dem Fall, wie hast du ihn erlebt? Wir haben ja die verschiedenen Facetten von Sherlock Holmes, die es da so in der Literatur und Film und Fernsehen gab, so ein bisschen ausgeleuchtet. Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, ich habe ja jetzt eben dann gesagt, dass es vielleicht wichtig wäre, Sherlock Holmes mal wieder ein Stück zurückzudrehen. Und ein bisschen so ist das ja hier. Es ist ja eine relativ unauffällige Inszenierung von ihm. Also er wird eben als Sherlock Holmes inszeniert und nicht über irgendwie so einen Randaspekt, der da total aufgedreht wird. Also mir kam er halt zuerst ein bisschen, habe ich ja gesagt, zu alt vor, weil ich natürlich dann auch aber verbildet war von Cumberbatch und so. Und habe mich dann auch dran gewöhnt. Also ich fand es vor allem auffällig, wie nah irgendwie er an Justus Jonas so dran war für mich. Mhm. Also, weil es ja auch eben dasselbe Label, das produziert hat, aber auch eben so ein bisschen neunmal klug, bisschen witzig. Also man merkt schon, dass das aus derselben Feder kommt, beziehungsweise dass da eine Verbindung besteht und dass die sich das so vorstellen und dass man auch eben Justus Jonas so angelegt hat.
Ja, was sicherlich ein Riesenunterschied ist zu vielen anderen Sherlock Holmes Inszenierungen, die meines Erachtens so ein bisschen mehr Spannung erzeugen zwischen den Figuren, ist die Tatsache, dass der Sherlock Holmes hier und generell der klassische Sherlock Holmes, den man oft präsentiert bekam, so sozial kompatibel ist. Ne? Also der ist ja kein, manchmal wird ja Sherlock Holmes so als so eine Art Punk inszeniert, so den kannst du nicht mit zu einer Gesellschaft bringen. Mhm. Der sieht dann aus wie, keine Ahnung, hat sich als Obdachloser verkleidet und kommt dann da in die feine Gesellschaft oder redet nicht mit den Leuten oder lässt sie nicht vor oder ist drauf oder sonst was. Und hier ist ja voll der Konferencier, der kann ja alles, ne? Ist wie ein normaler Adliger kann er sich in diesen Kreisen bewegen und unterscheidet sich in seinem Gestus eigentlich gar nicht von den anderen, außer dass er halt irgendwie cleverer ist. So. Das ist ein bisschen, für heute ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Damals, ja, normal.
Ja, du bist ja so ein Sir Arthur Doyle-Kenner, diese Originalgeschichten. Nee. Ich habe das ja nie gelesen. War der denn da auch schon so extrem, wie du es jetzt geschildert hast? Oder war der nicht eben auch nur
elementary? Bei mir ist das unfassbar lang. Ich habe das wirklich als Jugendlicher oder als Kind gelesen, diese Bücher. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also das mit dem, ich glaube, das mit dem Kokain war damals auch schon angelegt alles. Aber ich weiß nicht, ob es in den Geschichten so eine Rolle eingenommen hat, wie dann oft in den Verfilmungen. Mhm. Ne? Es gibt ja viele auch Filme, so modernere, wo der dann so ein Frack ist und muss dann da quasi ständig abgeholt werden aus der Opiumhöhle und so weiter. Das gab es damals, glaube ich, schon im Ansatz, aber nicht so auserzählt, meine ich. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Das tut mir leid.
Ja, das hat uns trotzdem schon geholfen. Also, und damals war eben ja auch, waren Drogen noch gang und gäbe. Ich habe die Zeit noch miterlebt. Mhm. Sie heißt gestern. Nein. was ich gerne noch einbringen würde, ist, was mir aufgefallen ist, dass es so einen sehr ungewöhnlichen Beschreibungseifer gab bei vielen Figuren. Also oft regnen die Figuren so ein bisschen runter. Du hast dann die Stimmen und sie haben eine Funktion mit dem, was sie sagen. Aber hier werden eigentlich alle immer noch mal so optisch beschrieben. Also mit so ein paar markigen Attributen, dass man sie sich auch so vorstellen soll.
Aus seinem Gesicht ragte eine große Nase, gebogen wie ein Schnabel. Darauf ritt eine goldgerandete Brille.
Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Ich fand es beim ersten Hören auch, dachte ich so, ist es überflüssig. Ich war eh schlecht drauf wegen Europa. Aber als ich es dann nochmal gehört habe und dann ja auch nicht mehr so gut zuhören musste, um den Fall zu verstehen, fand ich es eigentlich ganz interessant, dass es so einen Willen gab, das auch in so ein Bild zu setzen, diese ganzen Stimmen. Und nicht nur zu erwarten, naja, jetzt sagt der das und der sagt das, sondern so diese Figur sieht so aus. Also ich sage das jetzt, weil mir das aufgefallen ist, weil das sonst in diesen Hörspielen, gerade auch von Europa, die wir besprechen, eigentlich nicht so eine Rolle spielt, dass man dauernd noch gesagt kriegt, wie groß die sind und was die tragen, also gerade wenn es mehrere sind.
Ich denke dann bei sowas immer, dass es so Zufall ist, ne? Dass man so einen Romantext da liegen hat und dann schreibt man ganze Passagen ab, weil man denkt, ich habe die Zeit, hinten raus merkt man, ich habe sie doch nicht mehr gehabt und dann bleibt das drin. Also ich weiß auch gar nicht, ob jede Figur jetzt so beschrieben wurde, so ausführlich. Weiß ich nicht. Am Schluss wird es ja auch ein bisschen, geht es ja auch ein bisschen schneller so, ne? Man muss sich ja auch die Frage stellen, am Anfang erleben wir, wie der alte Baskerville stirbt. Das ist quasi eine Szene, wo er allein ist. Das liebe ich ja auch so sehr, wenn er dann so redet, was er sieht.
Ganz auch schlimm.
Auch nicht gut gemacht, da sind auch Sachen dabei. Er muss nicht sagen, oh, da kommt ein Hund, sondern das kannst du ja auch weglassen. Also du merkst ja trotzdem, dass da ein Hund kommt. Aber Da gibt es ja zum Beispiel die Szene, dass er dann sagt, so, ah, sie hat doch gesagt, ich soll hier auf sie warten, wo bleibt sie denn? Das hat sie doch in ihrem Brief geschrieben. Also eine Frau hat ihm geschrieben, dass sie ihn treffen will. Und du wirst das ganze Hörspiel lang nicht mehr erfahren, wer das war. Also wird einfach nicht aufgelöst, ist vergessen worden hinten, ne? Dass der quasi da rausgelockt wurde von dem Bösen, weil ihm eine Frau einen Brief geschrieben hat. Das muss man sich zusammenreimen, dass er das wohl war, aber es wird nicht mehr thematisiert.
Ja, also eben, weil das ja eigentlich eine wichtige Motivation, warum steht er an dieser bestimmten Stelle, denn eigentlich würde man ja davon ausgehen, wenn er da wohnt und der andere hat diesen gefährlichen Hund, ja, dann braucht er, dann könnte er den, dann müsste er den dann nur ein bisschen auskundschaften und kann dann den scheiß Hund auf ihn hetzen. Also es wird da irgendwie sowas, so eine Bedeutung hochgejazzt, die dann gar nicht mehr eingelöst wird.
Ja, ja, eben, der wird ja auch mal einen Spaziergang machen, also hätte man auch so hinkriegen können wahrscheinlich, naja.
Ja, eben, also ich finde, da ist einiges nicht zu Ende erzählt. Also es ist ja auch so, dass der Mörder, du hast ja vorhin alles schon verraten, deshalb gibt es keine Spoiler mehr hier, dass der Mörder so auch ein Verwandter ist, der inkognito nebenan lebt. Und dann bringt er jetzt eben da den Schlossherrn um und taucht dann so auf und sagt so, ach übrigens, bei diesem ungeklärten Mordfall, ich bin der Nachbar und bin jetzt aber doch verwandt und komme, um das Erbe einzustreichen. Also auch dieser Coup dahinter ist ziemlich haltlos.
Da müsste jetzt die Sherlock-Holmes-Gesellschaft Deutschlands vielleicht sich mal melden, wie das genau ist. Auch die Tatsache, dass der doch sehr alte, am Anfang sterbende alte Baskerville sein Leben lang nicht wusste, dass es da noch einen Verwandten gibt, der aber nebenan wohnt. Also das ist auch schon natürlich ein Erberschleichungskomplott, was dann auch einfach der andere Typ dann 60 Jahre lang geplant hat. Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, eben, denn es wird ja auch irgendwie gesagt, dass die, glaube ich, ein Verhältnis hatten, ein positives, also dass die sich immer ausgetauscht hätten, intellektuell ansprechend. Also es ist ja gar nicht so, dass er verfeindet mit ihm ist, deshalb, dass er ihn deshalb ermorden müsste. Also, naja, aber du hast schon recht, wenn man das jetzt nach diesem Hörspiel beurteilt, dann ist es völlig hinfällig und ich denke, dass es in der auserzählten Version, na, für alle Leseratten, ist da bestimmt mehr Kohärenz drin. Aber apropos Ratten,
ja, ich wusste es.
Ja. Ja, du weißt ja, dass wir schon immer so spielerisch, habe ich ja immer aufgezeigt, dass sehr viele Sounds sich auch doppeln bei Europa. Zuletzt hatten wir das bei Nacht in Angst, da hast du das ja sehr gut herausgestellt, dass so einzelne Passagen von einer Verhaftung immer wieder auftauchen an anderer Stelle und dadurch einfach so eine Art Baustein schon sind, also quasi so eine analoge KI schon, die so einfach nur noch Sachen zusammensetzt. Und hier ist es ja tatsächlich auch sehr zentral, die Todesratte. Die haben wir auch mal besprochen, die Gruselserie, und da gibt es eben so einen jaulenden Hund, und das soll dann auch die Ratte sein, so ein bisschen überdreht. Und der ist ja auch wieder hier. Das ist ja jetzt auch wieder der Hund von Baskerville. Wie wenig wollte das Label Europa mal in ein Tierheim gehen und mal Hunde aufnehmen, die sie beißen oder die sie mit zum Stock teasen?
Ist mir natürlich aufgefallen. Und da muss man natürlich sagen, wenn was wie eine Ratte klingt und wie ein riesiger, kalbhafter, das ist ja, glaube ich, O-Ton, so groß wie ein Kalb, kalbmäßiger Hund, da merkt man schon, da muss man nicht viel Ahnung von Akustik haben oder von Stimmen, dass man weiß, das kann weder fürs eine noch fürs andere gleichzeitig funktionieren. Und deswegen muss ich auch sagen, der Hund ist mir eindeutig zu klein. Das ist ja so ein Clever hier.
Ja.
So maximal so ein halb hoher Schäferhund oder so, ein halbierter Schäferhund. Aber das ist doch kein Unwesen jetzt hier, also kein...
Ja, sie haben so viele Stories mit so unterschiedlichen Monstern und sind dann aber zu faul, bei einer gewissen Kategorie mal die Sounds zu variieren für eine eigene Hörspielreihe ja auch. Und wie gesagt, Fast Food für die Ohren. Merkt euch Felix Catchphrase.
Apropos Catchphrase. Ich habe noch gar nicht richtig erwähnt, was hier mal wieder für eine unglaubliche Starbesetzung ist. Wir gehen auf einzelne Stimmen auch noch ein, aber hier, da ist ja außer Peter Passetti auch noch Douglas Welbert, den du doch so liebst. Und auch hier für alle Java-Gym-Fans, Gottfried Kramer spricht den Bösen. Aber hier weiß man noch nicht, dass er böse ist. Und zwar bei einer Stelle, wo ich behaupten würde, und jetzt können alle schon mal ihre, weiß ich nicht, Java-Gym Schals rausholen, ihre Pickledy und Frederick T-Shirts anziehen. Das ist meines Erachtens, und ich kannte es wie gesagt nicht, das ist meines Erachtens der geilste O-Ton, den Gottfried Kramer jemals in einem Hörspiel abgesondert hat, weil es ist so geil artikuliert.
Im Moor gibt es zahllose, rätselhafte Geräusche. Es gluckst und schmatzt, seufzt und ächzt. Wenn man will, kann man alles heraushören.
Gluckst, schmatzt, ächzt. Da hat er sich, glaube ich, richtig gefreut, oder? Wahnsinn.
Onomatopoetik, ach scheiße, streich mich raus. lass mich einfach in Ruhe, Felix.
Lass mich hier liegen und sterben. Ah, toll, auf jeden Fall. Hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Ja, ein wirklich sehr schöner O-Ton da im Moor. Aber was auch fehlt, im Moor wird ja auch dann dieser entlaufene Sträfling da, du hast es so schön gesagt, verspeist von dem Hund. Mhm. Und auch das wird akustisch sowas von im Off erzählt. Ja. Also es ist wirklich ein bisschen traurig. Also ne, es gibt vielleicht so ein bisschen Akustik, dass sie draußen sind, und ansonsten ist da auch schon wieder nicht mehr viel. Da müsst ihr mal bei Maritim die Edgar Wallace Sachen hören. Der Gasthaus an der Themse, ich glaube, ich mache das auch nochmal. Da sind die ja eben die ganze Zeit auf Schiff und fahren durch Kanäle. Und ich bin dann so begeistert. Oh Gott, man hört es ja sogar. Man kann ja auch in einem Hörspiel auch über Sounds was sichtbar machen. Das wusste ich als Europa-Hörer gar nicht. Ja, und so ist es auch hier wieder. Felix, ich habe noch eine Sache mitgebracht, wenn ich dir das nochmal abringen darf. Diesen O-Ton hier.
Hier steht: Wenn Sie Wert auf Ihr Leben und Verstand legen, bleiben Sie weg vom Moor.
Ja, nur das Wort Moor ist mit Tinte geschrieben. Alle anderen Worte sind aus der Zeitung ausgeschnitten und aufgeklebt.
Wenn Sie Wert auf Ihr Leben und Verstand legen, und das wird überhaupt nicht bemerkt, es wird ja auch noch mal über diesen Drohbrief, das ist eben aus einem Drohbrief, den der Nachfahre bekommen hat, über diesen Drohbrief wird gesprochen in größerer Runde. Es wird sich gefragt, aus welchen Zeitungen ist er zusammengeschnipselt und warum ist im Moor per Hand geschrieben und so. Und da, es wird viel darüber geredet, aber es wird überhaupt nicht gesagt, dass dieser Satz doch grammatikalisch gar nicht stimmt, oder bin ich verrückt geworden?
Ja, ich glaube, das Ganze geht noch viel weiter. Du hast da Staub aufgewirbelt und jetzt kommt es zur Lawine. Denn was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, hast du erwähnt, stimmt, ist aus einer Zeitung ausgeschnitten, bis auf das Wort Moor, was wir hier jetzt gar nicht hatten, ne? Aber alle Wörter sollen in einem Artikel in der Zeitung gestanden haben. Und das ist im Deutschen schon schwierig, wobei ihren, das kann ja auch, wie heißt das, Possessiv, dritte Person, Plural oder so sein, ne? Also, ne, ist ja das gleiche Wort, wie wenn ich jetzt es in der Anrede habe. Im Englischen ist es aber, wäre es ja your life and your sanity oder your sanity, ne? Da frage ich mich erst recht, ich glaube im Deutschen wird es sogar noch gehen mit einem Zeitungsartikel, im Englischen, wo wird man denn da angesprochen? Also you, your, das, oder meinst du, da ist jeder Buchstabe einzeln zusammengeschnipselt, aber dann hätte ich ja auch more mir zusammenschneiden können.
Genau, und dann hätte auch Stefan Wolf, nee, Sherlock Holmes nicht erkennen können, dass es aus dem Artikel ist, wenn einfach nur die Buchstaben ausgeschnitten wurden, weil die sind ja identisch. Also er hat ja dann erkannt, dass es aus einem bestimmten Artikel der Times ist, um dann Schluss zu folgern, weil er so schlau ist, dass es hier um eine gebildete Person handeln muss. Es könnte ja auch eine dumme Person sein, die zumindest so schlau ist, eine Times aus dem Müll zu holen. Aber so weit hat der Verstand von Sherlock mal wieder nicht gereicht.
Typisch, ne? Hat sich was mit Genie. Ja, es ist ein bisschen komisch, ja. Wenn sie Wert auf ihr Leben und Verstand legen.
Nein, das geht. Es ist grammatikalisch falsch. Es müsste ja wenn heißen, wenn sie Wert auf ihr Leben und ihren Verstand, weil es wird anders gebeugt, ist ein anderer Artikel. Aber auch das, wenn sie Wert auf ihren Verstand legen. Ja. Soll das eine Beleidigung des Intellekts sein? Nein. Also verliert man seinen Verstand? Ach so.
Ja klar, das hast du nicht verstanden. Nein, es geht natürlich darum, dass man verrückt gemacht wird von dem Hund. Dass man da ständig so geteased wird, dass man da die Gegend verlässt oder am Herzinfarkt stirbt. Das hat ja auch schon mal geklappt, ne? Darum geht's.
Ach so, das ist die Drohung. Also ich mal, du wirst verrückt, heißt, wenn du Wert auf deinen Verstand legst. Ja, siehst du, guck mal, dafür ist Ausnahme der Rose auch da. Aber trotzdem, ich bereue nichts, denn die Grammatik ist falsch und das kann mir keiner nehmen.
Ja, also sprechermäßig, ich habe es eben schon angedeutet, ich gefalle mir nicht in dieser Rolle, aber ich musste schon wieder sagen, dass ich sehr positiv überrascht war, mal wieder diese Stimme zu hören.
Wir versuchen nur, meinem Bruder zu helfen. Er ist da draußen im Moor. Ich konnte nicht zulassen, dass er in der Wildnis verhungert.
Ihr Bruder?
Ja, mein Mann hat ihm mit dem Lichtzeichen signalisiert, dass wir etwas zu essen und trinken für ihn haben.
Da ist schon wieder Heidi Schaffrath unter dem Pseudonym Pamela Punti. Auch so eine Stimme, wo ich so in so jugendliche Wallungen, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, aber ich find's mega sexy. Und das Schlimme ist, jetzt wird's noch peinlicher, da ist noch eine andere Frauenstimme, die ich auch sexy fand als Jugendlicher, nämlich die hier.
Nein, Sir, es tut mir leid, ich habe überall nachgesehen, er ist nicht da.
Ich erwarte, dass Sie den Schuh umgehend herbeischaffen, sonst rede ich mit dem Direktor.
Ja, Sir. Ich werde mir Mühe geben.
Das ist nämlich schon wieder Claudia Schermutzki, die schon bei Marotsch mitgesprochen hat und auch bei TKG, diese eine Folge, die ich gerne hörte. Um Mitternacht am Schwarzen Fluss ist sie die Freundin der TKG-Bande und die fand ich auch irgendwie sexy.
Sag mal, Felix, also jetzt so langsam habe ich so eine andere Vorstellung, wie du als Jugendlicher Hörspiele genossen hast. Also, liebe Eltern, ich schließe mal ab, ne? Ich höre mal wieder ein Hörspiel. Aber es ist schön, ja. Aber du weißt schon, dass Heidi Schaffrath nicht Michaela Schaffrath ist. Die diese ja. Erotikknaller gedreht hat und mal im Dschungelcamp war.
Im Dschungelcamp war die, das weiß ich schon nicht mehr. Ich bin so alt, dass ich schon die Dschungelcamp-Teilnehmer vergesse. Ich sag original manchmal privat, boah, das wäre aber auch geiles Dschungelcamp-Material. Und dann sagt dann der andere, so wie vor 4 Jahren, meinst du? Naja. Aber Kampf der Reality Stars ist sowieso das neue Dschungelcamp. Ist eh geiler. Guck das an. Aber Linus, weiter. Hast du irgendwie noch was zu sagen? Oder wollen wir schon zum Fazit kommen?
Nee, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt Fazit und Trivia, würde ich sagen. Also. Mhm.
Sehr gut. Wir haben hier nämlich unseren exakten Fahrplan, der eingehalten werden muss. ich fand das hier so ganz schön mal zwischendurch. Also ich finde es teilweise ja sogar schon schön, gerade bei diesen Serien, die man selber gar nicht gehört hat als Kind, wenn man weiß und sieht, ach geil, jetzt kommen wieder diese ganzen tollen SprecherInnen und so. Und dann hat man die mal in einer neuen Rolle. Ne? So wie hier eben das Beispiel mit Gottfried Kramer, der dann nochmal anders spricht, als man ihn schon kennt und so. Das finde ich toll, wenn es sich das wie so ein Puzzle, das mal ein anderes Bild ergibt und neu zusammensetzt. Aber so inhaltlich halte ich es für entbehrlich. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich schon hin und wieder mal aus Langeweile Sherlock Holmes Inszenierung mir anhöre und einfach weiß, was da auch für einen Aufwand betrieben wird. Also gerade auch akustisch. Auch von kleinen Labels gibt es neue Sherlock Holmes Hörspiele, die einen da wirklich, wie du es da mochtest, so richtig abholen und da auch mit Musik sehr viel mehr arbeiten und so. Und das ist, hier reicht es irgendwie nicht. Das ist schon ein Stück weit Stangenware, würde ich sagen.
Ja, das wäre auch auf jeden Fall mein Fazit. Also ich fand es so beim ersten Umlauf so richtig schwach. Hab's ja dann mehrmals gehört und hab dann auch, nachdem ich dann auch die Struktur kapiert hatte, fand ich es dann zumindest gefällig. Aber es war eben, wie wir es ja auch schon jetzt hatten, in der Figur von Sherlock Holmes recht erratisch, recht blass. Also ich denke, es gab keinen Grund, dass man da jetzt dran hätte festhalten müssen, weil es war einfach nichts Besonderes. Es gibt viele andere Versionen auf dem Markt. Das war dann einfach auch nochmal da die Marke abgegrast. Und nach 4 Folgen hatten sie ja scheinbar auch bei Europa dann schon wieder die Schnauze voll, weil es vermutlich einfach zu egal war. Hm. Ja, das hört man ein bisschen, aber wenn man die Stimmen mag und so und naja, der Fall ist ja jetzt nicht uninteressant mit dem Hund. Also warum nicht? Ne? Also wenn alles andere gehört ist, ich würde nicht abraten von diesem Hörspiel, aber ich würde jetzt keinen drauf werfen. Ja. Ja, Felix, dann sagen wir mal, es geht zum Trivia, denn ich habe mich tatsächlich gefreut, als ich das in meiner Mailbox hatte, diese Nachricht, die du mir hast zukommen lassen, Felix und ich sprechen nicht direkt über Dritte, habe ich dann gehört, Baskerville, und es ist tatsächlich so, dass ich zuletzt was gemacht habe über Der Hund von Baskerville, aber in der Ausformung, Achtung, halte ich fest, es gibt einen Schlagersong, eigentlich ist ein Rocksong von einem Schlagerduo von Cindy und Bert aus Völklingen, wo du ja auch herkommst, Felix, oder zumindest die Ecke. Und die kennt man so über Gebrauchsschlager, Cindy und Bert. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und das war so deren Claim. Damit sind die bis heute noch irgendwie in der Erinnerung verhaftet. Aber die haben auch mal versucht, so ein bisschen härter einzusteigen, weil sie eigentlich so Rockfans waren, also vor allem Bert. Und die haben Paranoid von der Rockgruppe Black Sabbath auf Deutsch übersetzt, also nicht übersetzt, also aber das quasi überführt mit einem deutschen eigenen Text. Und das heißt tatsächlich Der Hund von Baskerville dann, Paranoid. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grüngespenstig grinst ein Irrlicht, es ist Nacht in Baskerville. Und das ist ein ziemlich skurriler Song, ne, weil es eben Schlagerduo ist, weil es diese seltsame deutsche Romantik mit Sherlock Holmes vermischt. Und darüber habe ich letztens geschrieben, beim Goethe-Institut habe ich etwas geschrieben über den Song von Cindy und Bert und dachte, das hat der Felix bestimmt gelesen, ne, weil er mich so bewundert und hat sich deshalb dieses Hörspiel rausgesucht. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so war es gar nicht.
Ja, also das Goethe-Institut kann halt SEO scheinbar nicht so gut, sonst hätte ich es ja jetzt finden müssen, als ich mir die Sachen zusammen gegoogelt habe. Hätte der Artikel ja ganz oben ausgespielt werden müssen. Habe ich leider nicht gesehen. Den Song kannte ich aber. Das war früher, hat man den gerne mal bei Partys eingespielt, um die Metalheads zum Kotzen zu bringen. Du hast gerade so despektierlich Black Sabbath als Rockgruppe benannt. Also es ist ja schon die Väter des Heavy Metal letztlich, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich bei Black Sabbath wieder gerade so drin, weil ich habe die Biografie von Geezer Butler gelesen. Das ist der Bassist. Und die ist halt überhaupt nicht so gut wie die von Ozzy. Ich habe auch damals schon die von Ozzy gelesen. Die heißt nur Ozzy. Und finde es natürlich lustig, dass ich jetzt aus mehreren Sichtweisen schon die Geschichte von Black Sabbath mir erzählt haben lasse. Wie man so sagt auf Deutsch.
Was ist dein Lieblingslied von denen? Ist das Paranoid oder?
Also mir geht's dann so, wenn ich solche Rockbiografien lese, bin ich immer so geflasht und finde es so aufregend, was die erlebt haben. Und dann höre ich mir die Musik an und denke immer so, Gott, das ist ja viel uninteressanter und viel schlimmer. Also ich finde, wenn man Rockbiografien liest, denkt man manchmal, also meistens ich, dass die Musik viel geiler ist. Und ich habe mir auch von Black Sabbath, da wird ja dann eben immer beschrieben, wie es war, was haben sie alles getrieben bei dieser Platte. Und dann höre ich mir diese Songs, die da genannt werden, an und denke, es ist ja furchtbar. Also deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag wirklich nur die Hits von Black Sabbath, alles was so ein bisschen eben in dieses Proggigere geht und dieses, ich bin ja ein einfacher Mann, ne? Also Strophe, Refrain, fertig, also und da wird man bei Black Sabbath mitunter nicht so verwöhnt.
Ja, ist mir auch aufgefallen, ich habe ja wieder angefangen Bass zu spielen und habe damit begonnen, auf YouTube mir so Songs beizubringen. Ne? Da läuft der Song im Original und dann spielt das jemand vor und du siehst dann so einen Tab durchlaufen, so automatisiert. Also du kannst da quasi live mitspielen, ohne dass du jetzt groß Noten lesen musst. Und dachte ich hier, ne, diese geilen Black Sabbath Riffs, kannst du dir mal ein bisschen drauf schaffen. Und was man vergisst ist, die haben dann kurz vorm Gitarrensolo noch so ein C-Teil immer eingebaut und der ist total irre, wie das gespielt ist. Also das ist wirklich dann, der Bassist macht dann nur noch so, da kommen nur noch die Noten, was ist so wie bei Guitar Hero, höchste Stufe, dann ist das so Jazz plötzlich. Also das ist so musikalisch letztlich, was sie da gemacht haben, wahnsinnig aufwendig, auf allen Instrumenten. Aber, also ich mag NIB am liebsten, auch von diesen Hits.
NIB,
My name is Lucifer, please take my hand. Weißt du nicht? Ja, das finde ich richtig geil. Apropos singen, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du wirst dich so freuen. Ich gehe extra für dich ins Studio. als du hier den Text geschickt hast von Cindy und Bert, dachte ich noch, Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor, von Forest Hill grün gespenstig grinst ein Irrlicht. Das kann man auch genau, also ein bisschen schöner vielleicht, aber das kann man auch singen auf die Melodie von deiner Edgar-Wallace-Reihe von Maritim, oder bin ich jetzt bescheuert?
Ach so.
Wegen Nebel kam ich drauf. Ah. Muss man ein bisschen umbauen, aber wer verbreitet Angst und Schrecken, wer vernichtet, was er will, jeder, naja, passt nicht so gut. Naja, egal.
Ich kann nur begrüßen, dass in unserem Podcast jetzt mehr gesungen wird. Das ist eigentlich so das, was ich so unterschwellig immer so ein bisschen durchbringen möchte. Und du hast ja gesagt, wir haben es alle gehört, es ist auf Band. Ich spiele ja jetzt mehr wieder Bass. Felix, weil wir wissen ja alle, Bass ist jetzt ein Instrument, ne? Da geht man auch mal raus oder schläft ein. Das ist ein Bandinstrument letztlich. Gibt es Pläne, dass du vielleicht mal wieder als Musiker mit einer Band auf der Bühne stehst?
Ja, ich kann es an dieser Stelle verkünden. Ausnahme der Rose, das Musical. Wir gehen im Herbst auf Tour. Ich spiele Bass. Kauft euch Tickets, 80 Euro. Ja, mal gucken. Rest muss man noch machen.
Also, aber wenn wir tatsächlich irgendwann Ausnahme der Rose auf die Bühne bringen, dann könnte man schon so ironisch, aber dann auch real, so wie Helge Schneider, einfach mal 10 Minuten irgendwie auf dem Bass könntest du was spielen und dann hätten wir schon, also da wäre schon viel, weißt du, hätten wir schon Meter gemacht, wo wir nicht verklagt werden.
Wären schon 10 Minuten rum, ja, ich denke auch, das könnte total gut werden.
Ja, oder? Also schreibt es uns, wenn ihr Ausnahme der Rose mit langen Basspassagen euch eigentlich grundsätzlich vorstellen könntet.
Black Sabbath hatten tatsächlich, ich glaube sogar in NIB, das fängt auch mit einem Bass-Solo an. Also es ist selten, aber sie haben es noch gewertschätzt. Leider. So, auch hervorragend wird dein Quiz. Hast schon vergessen, dass noch eins kommt, was?
Ausgezeichnet, ja, du hast doch gesagt, heute ist gar nicht so viel, heute ist gar nicht so lang. Also
ich kann es auch weglassen. Dann stelle ich es beim nächsten Mal in deiner Folge. Am Anfang.
Bist du verrückt geworden, Felix? Auf das Quiz fiebere ich schon so lange hin. Ich denke, ich weiß alles über Sherlock Holmes. Du kannst mich mit nichts aufs Glatteis führen.
Das ist hier übrigens so eine Frage. Ich hatte früher ja auch immer den Wunsch, dass nur nebenbei, ich wollte gerne Spieleredakteur werden bei Wer wird Millionär, weil ich gehört habe, der Typ, oder vielleicht ist es auch ein Team, ich weiß nicht genau, der die Fragen schreibt für Wer wird Millionär, der wird so wahnsinnig gut bezahlt. Habe ich mal gehört. Stimmt vielleicht gar nicht. Aber da will ich auch hin. Und ich glaube, das hier ist eine richtig geile Wer wird Millionär-Frage, die ich dir jetzt stelle. Ich würde mir schon mal einen Stift nehmen.
Ja, mache ich.
Und zwar, geht auch ganz schnell. Wie hießen Sherlock Holmes und Dr. John Watson in Arthur Conan Doyles erster Buchskizze? A. John Holmes und Dr. Sherlock Watson. B. Sherlock Connor und Dr. John Waiter. C. Sharon Ford Holmes und Dr. Ormond Sacker. Oder D. Sheringham Binley und Dr. August Watson.
Ach du lieber Gott, das klingt ja alles total wahnsinnig.
Ich sag mal so, es ist besser geworden. Und ich finde Sherlock schon wirklich sehr bescheuerten Namen. Also John Holmes und Dr. Sherlock Watson. Sherlock Connor und Dr. John Waiter. Sharon Ford Holmes und Dr. Ormond Sacker. Sheringham Binley und Dr. August Watson.
Schwierig, also...
Hast dich wohl nicht richtig gut vorbereitet.
Ja, komisch, also das ist genauso die eine kleine blinde Stelle, die ich habe in diesem ganzen Universum. Also es tut mir leid, wahrscheinlich schlagen alle jetzt hier vor den Endgeräten die Hände über den Kopf zusammen, weil es so billig ist. Also ich kann es nicht sagen und ehrlich gesagt, ich konnte es auch nicht so richtig mitschreiben, was so komische Namen sind. Ich werde einfach mal nach Gefühl, also am schönsten wäre ja natürlich das Erste. Das Erste wäre wirklich irgendwie ganz romantisch, dass dann nochmal getauscht wurde, so kurz vorher. Kennt man ja, dass man dann sagt, hier wie ich auch beim Bobcast immer mal gehört habe, dass ja Andreas Fröhlich erst Peter sprechen sollte und umgekehrt und dann es nicht so raus hatte und deshalb Jens Wawritschek, der erfahrener war, dann diese Rolle bekommen hatte. und deshalb einfach den Vornamen getauscht, wäre ganz nett. Aber wahrscheinlich würdest du dann nicht diesen ganzen Quatsch drumherum noch dir ausdenken mit so Fantasie Watsons und Holmes. Deshalb, also ich kann es wirklich nur tippen, dann sage ich mal, das Letzte ist es.
Linus sagt Sheringham Bindley und Dr. August Watson.
Oh Gott, ich will vielleicht nochmal wechseln, wenn ich das so höre. Aber gut,
nee, und komm. Es ist falsch. Oh, tut mir leid. Es ist Sharon Ford Holmes und Dr. Ormond Sacker.
Ah, das wollte ich eigentlich sagen. Nee, ja, das Ormond Sacker, ja gut, es ist dann immer, weil es ja auch eben in Englisch ist, vielleicht geht einem das da dann leichter über die Lippen, aber es klingt ja jetzt doch wie ein Zungenbrecher, wie du sagen würdest, eher.
Ja, also man kann wirklich allen Entscheidern da nur zu beglückwünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute noch über Sharon Ford Holmes und Dr. Ormond Sacker reden würden, aber naja, so tun wir es auf jeden Fall in dieser Version. Ist doch auch schön, dass es so ausgegangen ist.
Ja, vielen Dank, Felix, für dieses erbauliche Quiz am Ende unserer Sherlock-Folge. Jetzt kann es ja nur besser werden.
Genau, und zwar, indem wir jetzt auf Wiedersehen sagen. Hier kommt auch schon wieder die Müllabfuhr, ich hoffe, man hört es nicht. Bis in 2 Wochen, da habe ich ja schon angedeutet, da wird etwas uns vielleicht nochmal begegnen, denn Linus will nochmal über Edgar Wallace reden. Nee, darum geht's nicht.
Ja, lasst euch überraschen. Vielen Dank, Felix. Macht's gut.
Wiedersehen.
Aus Name
der Rose.
Boom.